Herzlich willkommen zur 36. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier spricht die Dotti und auf der anderen Seite sitzt nicht der Christian, sondern der Marco. Hallo Marco.
Hallo Dotti. Ja, heute bin ich mal Gast in deiner Folge oder in eurer Folge.
Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall mal ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen.
Ja, ich bin gut rübergekommen. Das wünsche ich dir natürlich auch, ein frohes neues Jahr. Und ganz ruhig und sinnig sind wir ins neue Jahr geschlittert.
Wunderbar. Und unseren Hörern da draußen und Hörern natürlich auch ein tolles und ereignisreiches 2017 wünschen wir euch. Mit zahlreichen wunderbaren Dosen und ja, alles so, wie ihr euch es natürlich auch wünscht. Ja, Marco, erzähl mal, wer du bist und warum du hier bist, fange ich jetzt am besten mal an. Der Christian, der ist nämlich im Januar leider terminlich sehr eingespannt. Und da wollten wir eigentlich die Folgen erstmal ausfallen lassen, aber dann kamen wir plötzlich auf die Idee, warum suchen wir uns nicht einen, der den Christian würdig vertritt? Und da kam mir die Idee, dass ich vielleicht mal den Marco fragen könnte. Denn Marco ist nicht nur Geocacher, sondern du bist auch Podcaster. Und deswegen meine Frage, erklär mal ein bisschen was von dir, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ja, fange ich doch einfach damit an. Das hast du ja nun schon erwähnt. Ich bin der Marco. Ja, ich komme ganz aus dem Norden der Republik, aus Schleswig-Holstein. Da so ziemlich aus der Mitte, direkt zwischen den Meeren am Nordostseekanal. Bin, wie du sagtest, Geocacher, aber mittlerweile auch Podcaster. Ich habe da mit dem Sönke aus Flensburg zusammen den Camping Caravan Podcast. Der ein oder andere kennt den vielleicht oder meine Stimme daher. Ja, ich habe zwei Kinder, eine Frau und ja, was soll ich sagen? Soll ich mal anfangen mit meinem Geocaching?
Ja, wie lange cachst du denn schon? Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Ja, mit dem Cachen bin ich angefangen im Juli 2011. Das war auch so ein bisschen so eine lustige Geschichte.
Bist du dazu gekommen?
Wollte ich dir gerade erzählen, wenn du mich ausreden lässt.
Entschuldigung.
Ich war in Hamburg zum Seminar von Arbeit aus. Und die haben abends immer so eine Abendveranstaltung, sodass alle zusammen noch irgendwie sich ein Theaterstück angucken oder zusammen was essen gehen und so weiter. So, und einer war dabei, der sagte so, nö, ich komme nicht mit, ich mach Geocaching. Dann ich so, was ist er denn für einer? Irgendwie macht Geocaching, wusste ich überhaupt nichts mit anzufangen. Da habe ich dann irgendwie gefragt, ich so, was ist denn dieses Geocaching, was du machst? Und sagt er, ja, ich suche Dosen. Ich denke, wie auf ein Seminar fahren und abends irgendwie Pfanddosen suchen oder so. Das ist ja auch irgendwie komisch. Na, dann sind wir dann abends losgefahren zu dem einen Theaterstück da und dann stand er im Fahrstuhl und irgendwie so eine komische Mütze auf, Taschenlampe in der Hand, so eine Bauchtasche um. Ich sag, gehst du jetzt los, deine Dosen suchen da? Ja, ich gehe jetzt los, meine Dosen suchen, sagt er irgendwie. Und dann, na, am nächsten Tag habe ich nochmal angehauen. Ich sag, ich verstehe das irgendwie nicht. Du bist hier auf dem Seminar und du gehst abends mit einer Taschenlampe und so weiter hier durch die Gegend ganz alleine und suchst irgendwie Pfanddosen oder so irgendwie. Wollte ich doch mal nachfragen. Dann hat er mir das erklärt mit dem Geocaching. Und jetzt weiß ich auch, was du machst. Und da wurde es natürlich immer spannender und immer interessanter. Ja, mittlerweile, wenn wir zum Seminar fahren, bin ich dann derjenige, der abends im Fahrstuhl steht mit der Taschenlampe, weil man in einer anderen Stadt ist halt. Ne? Also so bin ich dann dazu gekommen. Und dann zu Hause so ein bisschen die Frau mit angefixt und die Kinder mit angefixt. Und ja, irgendwann kam dann auch dieser Garmin-Spruch, Dosen gesucht, Freunde gefunden. So kriegt man natürlich im Freundeskreis natürlich auch noch ein paar neue Leute, die man kennengelernt hat und so weiter. Ist mit denen zusammen mal suchen gegangen, hat zusammen Events besucht und so weiter. Ja, der ganz normale Lauf ist, geht's glaube ich den meisten Geocachern. Ne?
Mhm. Das heißt, du gehst hauptsächlich mit deiner Familie zum Cachen oder auch mit Freunden?
Auch mit Freunden, also mit Familie und Freunden und ja, doch.
Auch im größeren Kreis oder hält sich dann die Gruppe in Grenzen?
Na, wir sind meistens so kleinere Gruppe. Also dieses richtige Rudel-Cachen, da bin ich so kein Fan von, wo nur einer sucht und 10 das Logbuch unterzeichnen. Da habe ich nicht so richtig Lust. Aber so LPC-Touren oder so zum Beispiel machen wir so mit 5 Leuten so. Ich finde, so 5 Leute ist immer eine gute Gruppe. 4, 5 Leute, auch für Nachtcaches oder so, ist das immer eine ganz gute Gruppe, ja.
Ja. Und welche Art von Caches machst du dann gerne?
Also am liebsten, wie habe ich gerade schon zufällig erwähnt, dann mache ich dann tatsächlich Nachtcaches und LPCs. Also machen so 1 bis 2 Mal im Jahr mal so eine kleine Tour in den Osten. Und machen dann da so ein paar LPCs halt und so weiter. Haben dann eine kleine Ferienwohnung oder so. Da fahren wir dann mal nicht mit Wohnwagen hin, weil die meisten, die mitkommen, dann keinen Wohnwagen haben oder so. Da nehmen wir wirklich eine Ferienwohnung. Ja, und machen dann tagsüber halt so ein paar Touren. So ein, zwei LPCs pro Tag, abends noch gemütlich zusammensitzen beim Bierchen und so weiter. Das ist immer sehr nett, da freue ich mich schon mal drauf. Im März zum Beispiel, wenn wir die nächste Tour machen. Ja.
Oh, schön. Was habt ihr da geplant?
Erstmal haben wir nur geplant, dass wir eine Tour machen. die Feinplanung wollten
wir im Januar. Aber welche jetzt? Habt ihr schon irgendwelche?
Nee, wir haben noch, also wahrscheinlich wird das zu den letzten Wampenschleifern gehen, die wir noch nicht haben. Wampenschleifer, glaube ich, ist ein Begriff, ne? Da fehlen uns noch zwei, drei Stück, zum Beispiel diese Atlantis und so weiter. Und die wollen wir wahrscheinlich noch machen, bevor die auch ins Archiv gehen, weil leider gehen von den Wampenschleifern ja momentan doch sehr viele ins Archiv.
Das habe ich auch schon mitbekommen, ja, leider.
Ja,
das sind wirklich ganz tolle Caches.
Die sind wirklich, wirklich toll. Und vor allem die Finals sind echt bombastisch. Da steht man wirklich mit offenem Mund vor und also Wahnsinn, was die auf die Beine gestellt haben.
Und da passt dann auch wieder die Gruppengröße, die du genannt hast, von 4 bis 5 Personen. Das ist gerade dann angenehm.
Das ist genau richtig, ja, genau.
Ja. Ja, das Hobby machst du jetzt also schon ein bisschen länger. Was zeichnet denn in deinen Augen das Geocaching aus? Was ist denn das Besondere daran, warum wir das so gerne machen?
Also das Besondere ist erstmal daran, dass man einfach einen Grund hat, rauszukommen. Also man saß ja vorher oftmals auf dem Sofa, guckt sich an, was machen wir heute? Flohmarkt hier, Flohmarkt da. Ich hoffe, bei euch dort heißt das auch Flohmarkt.
Ja.
Gut, nicht, dass ihr gar nicht wisst, von was ich rede, aber ja, und dann ist man mal hier hingefahren oder dahin und durch dieses Geocache ist man wirklich mal rausgekommen und hat irgendwie den Weg zurück zur Natur gefunden, sag ich mal. Hat dann echt tatsächlich noch neue Leute, Freunde kennengelernt und so weiter und ja, das ist echt, also das ist das, was das eigentlich ausmacht. Da hatten wir, wie gesagt, am Anfang hatten wir die Kinder dann mit. Am Anfang wohl bemerkt, die haben wir dann leider so ein bisschen kaputt gespielt, weil wir am Anfang doch sehr punktegeil waren, wenn ich das so ehrlicherweise zugeben darf. Haben da jeden Tag da irgendwie so 40, 50 Dosen gemacht am Wochenende und ja, das ist halt dann nichts mehr für Kinder und die hatten auch ganz schnell die Lust verloren am Geocaching. Mhm. Jetzt, wo ich mittlerweile so ein bisschen ruhiger geworden bin und so zurückblicke, völlig selbstverständlich. Also das war nicht so ganz klug von uns, wie wir da umgegangen sind. Aber wir waren selber so ein bisschen im Rausch und ja, aber naja, aber so. Und diese Dosen, die es damals noch gab, wo man wirklich mal größere Dosen gefunden hat, wo noch ein paar Tauschgegenstände drin waren für die Kinder oder so, das ist ja momentan auch eher seltener der Fall, wo man die noch findet. Ne? Also meistens.
Dann haben wir natürlich jetzt auch das Interesse verloren.
Genau, wir haben ja sehr viel wirklich Filmdosen, diese Paddlinge und so weiter. Und teilweise ist da kein besonderer Ort mehr hinter und keine besondere Dose, sondern das geht dann vielen wahrscheinlich nur noch um den Punkt. Ne? Das ist das, was ich so ein bisschen bedauere, aber ansonsten Geocaching, wie gesagt, man kommt raus in die Natur, man lernt Leute kennen, man findet auch ganz tolle Dosen, wo man wirklich was zu basteln, was zu schrauben hat. Einfach nur staunt, was Leute da so gebastelt haben. Also es ist schon ein Hobby, was ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen würde. Ne?
Gehst du dann gerne auf Events oder meidest du die eher?
Events bin ich auch sehr viel gegangen eigentlich. Bin auch selber, ja, ich sag mal so, Erfinder und Teil vom Orga-Team vom Outdoor-Stammtisch Landsburg, den wir hier machen. Das ging damals los, dass irgendwie im November 2013 war ja mal dieses Geocaching in Space hieß das. Das war so ein, kannst dich gleich noch dran erinnern, da gab es da extra so ein Souvenir für irgendwie. Und hier in Rendsburg gab es schon immer einige Cacher, aber es gab irgendwie nie so richtig Events hier. Also ganz selten war, dass mir irgendwo eins war. Dann dachte ich mir irgendwann, da musst du mal selber eins organisieren. Hab hier in Rendsburg so eine Holzhütte am Kanal gefunden, wo man so ein bisschen so einen Wanderunterstand, so ein bisschen größer, wo schon mal mit 40, 50 Leuten unterstehen kann. Haben das Ding irgendwie wie so ein Raumschiff gemacht, die ganzen Pfeiler in Alufolie eingewickelt und so weiter und haben dann einfach mein erstes Event haben wir dann einfach hier veranstaltet. Die unorganisierte Weltraumreise hieß das noch. Ja. Ich habe das Logbuch, liegt hier gerade vor mir, es hängt an der Wand, deswegen weiß ich das noch so genau. Ja. Schön. Und da kamen dann halt diese Rendsburger, wie gesagt, es gab auch vorher schon Rendsburger Geocacher und aus dem Umland, aber man hat nie irgendwie so eine Community gehabt, weißt du? Das jeder hat für sich irgendwo ein bisschen rumgecached. Ja, und dann habe ich halt dieses Event gemacht und da kamen dann schon immer so auf, so Mensch, man müsste sich ja nicht öfter mal treffen und hier und da und wo man sich immer sieht und man liest immer nur die Namen in den Logbüchern, hat kein Gesicht dazu und so weiter. Und dann kam mir irgendwie diese Idee, weißt du was, du musst irgendwie in Rendsburg auch mal so einen Stammtisch machen. Und dann hatte ich nur überlegt, wie machst du das mit dem Stammtisch? Weil ich bin nicht so der Freund von diesen Kneipen-Events. Es gibt ja viele Events, die sind dann wirklich, wir gehen hier Schnitzel essen, wir gehen da Pizza essen und so weiter. Da war ich irgendwie nie so richtig Freund von, weil da hat man so seinen festen Platz, wo man dann sitzt. Man redet maximal mit denen, die um einen rumsitzen, wenn man nicht Raucher ist und ständig vor die Tür rennt. Und deswegen fand ich die Idee, so einen Outdoor-Stammtisch. Wir machen das draußen, es gibt keine festen Plätze, jeder rennt durch die Gegend, jeder redet mit jedem. Es kostet feine nichts, wir hängen immer so ein Vogelhaus auf. Da kann dann jeder sein Obolus reinschmeißen, was er meint, was ihm das Ganze wert war da irgendwie. Und dadurch haben wir keine Kosten. Und im Gegenzug machen wir dann, im Frühjahr machen wir immer zum Beispiel so Puffer, Kartoffelpuffer, braten wir da für die ganzen Leute dann, die essen dann da was. Im Herbst haben wir dann immer unser Oktoberfest hier im Norden. Aber alles immer, also wir machen viermal diesen Outdoor-Stammtisch im Jahr. Haben dann halt unser Frühjahrsfest. Im Herbst machen wir, wie gesagt, diesen neues Oktoberfest. Da wickeln wir die Hütte dann blau-weiß ein. Dann gibt's Fassbier und Brezel und so weiter. Weißt du? Und wir nehmen dann da, wie gesagt, keinen Eintritt oder irgendwelche Kosten. Wir hängen immer dieses Vogelhaus auf, dieses Geocacher-typische Vogelhaus. Jeder schmeißt sein Geld da rein und am Ende stimmt dann die Rechnung. Und wenn wir mal kleine Überschüsse haben, da haben wir uns dann mal einen Grill von gekauft oder mal irgendwie eine Bank oder irgendwie sowas. Also Kleinigkeiten, ne? Die wir dann, also das Geld direkt auch wieder ins Event reinsteuern. Und da habe ich dann noch mit einem Kollegen und mit meiner Frau zusammen, wir waren dann, sind dann die Owner von dem Ganzen. Und ja, das läuft eigentlich ganz gut an und ist aber von den Besuchern her langsam so ein bisschen rückläufig schon wieder, muss man ehrlicherweise sagen. Weil momentan gibt's halt sehr, sehr viele Events. Ne? Wir sind eigentlich angefangen, da gab's irgendwie im Umkreis von 30 Kilometern im Jahr 20 bis 30 Events. Mittlerweile sind's 100. Ne? Und dass die Leute natürlich so ein bisschen eventmüde auch da werden, ja, liegt auch auf der Hand. So ein bisschen schade, aber wir haben uns jetzt überlegt, wir machen dieses Jahr jetzt nochmal 2 von diesen Stammtischen statt 4, um da mal wieder so ein bisschen doch ein Highlight draus zu machen und nicht die Routine. Es soll kein Geocache-Alltag werden, der Stammtisch soll doch so ein bisschen ja das Highlight sein irgendwie. Ne?
Ja. Und wie viel kommen dann da so an so einem Event bei euch?
Also so in den Spitzenzeiten hatten wir so ungefähr an die 100 Besucher so ungefähr. Also.
Oi.
Ist doch schon ganz gut, ja. Ja, dann ist das, weil das natürlich Outdoor ist, ist das immer so ein bisschen wetterabhängig. Ne? Wir hatten dann einmal, da war dann hier groß Sturm angekündigt und so weiter. Und dann bleiben natürlich viele weg, ne? Die dann sagen so, oh nee, direkt am Kanal und dann mit dem Wind und so und zu gefährlich auch teilweise, weil das direkt am Wald ist und das war wirklich, das ist einmal wirklich Sturm richtig doll hier, wo wir auch überlegt haben, sagen wir ab, sagen wir nicht ab. Und sie darum gedacht, Mensch, alles erwachsene Leute, muss jeder für sich selber wissen, ob er kommt oder nicht und so weiter. Und das bei so einem Outdoor ist man halt da, wie gesagt, wettergebunden.
Das stimmt, ja. Ja, aber 100 Gäste, das ist nicht schlecht. Und Oktoberfest, da passt ja sogar richtig in diesen Podcast hier rein.
Ja. So ein bisschen was gucken wir uns ja ab von euch dort. Ne? Ja, passt ja ganz gut, wie gesagt, mit dem Fassbier und Brezel und so. Das ist ein Fitness mal eine ganz gut, nette Stimmung dann. Ne?
Cool. Ja, das hört sich ja alles ganz gut an bei euch da oben. Gibt es aber auch Dinge, die dich irgendwie auf die Palme bringen und was dich dann wirklich stört mittlerweile beim Geocachen?
Ja, ja. Wie angerissen diese Dosenschwämme, die nerven mich persönlich wirklich so ein bisschen. Es ist hier, es werden hier Dosen ausgelegt ohne Ende und das sind eigentlich schon gar keine Dosen mehr, es sind wirklich nur noch diese Petlinge oder diese ganz neuen, diese Mangro-Dosen oder Nankro oder wie die heißen, diese Zwischendinger da. Und es ist weder noch die Dose schön zu finden, noch ist der Ort schön, wo sie versteckt werden. Es geht einigen, glaube ich, wirklich nur noch um die Punkte. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich sag den Ohren auch immer, ich sag, Leute, ey, versteck doch nur das, was du selber finden möchtest. Du möchtest doch die Dose nicht selber finden und an diesen Ort musst du auch nicht unbedingt, oder? Aber da sind viele dann leider nicht so ganz einsichtig und das macht das Geocaching auch so ein bisschen kaputt. Es gibt hier sehr viele neue Geocacher in den letzten Jahren. Also das ist wirklich so ein Hype halt, wie überall wahrscheinlich. Wobei ich da ja gelesen habe, die Spitze des Eisberges soll erreicht sein, es ebbt wohl langsam wieder ein bisschen ab. Ja, und jeder will dann irgendwie seine Dose verstecken. Dann nur keiner macht sich mehr wirklich Mühe, irgendwas zu basteln oder einen besonders tollen Ort zu finden oder sowas, sondern jeder nimmt nur noch irgendwie so einen Knick, Baumwurzel, Dose unter und davon möglichst viele. Ne? Und das ist so ein bisschen, ja, und das hört man auch von einigen so aus dem Bekanntenkreis, die auch sagen, so, nee, weißt du was, wir haben gar keine Lust mehr, da diese Runde zu machen. Also da ist ja nichts zu sehen. Weder der Ort ist schön, man ist teilweise direkt an einer befahrenen Hauptstraße, wo es noch nicht mal einen Bürgersteig gibt oder irgendwie sowas oder einen Fußweg oder so und da jetzt alle 160 Meter da reinspringen und da irgendwo in einer Baumwurzel wühlen und so, nö. Und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, was heißt ärgert. Also mittlerweile bin ich für mich so weit, dass ich sage, weißt du was, ich mache diese Dosen einfach nicht, ich brauche sie nicht. Und dann nach dem Motto, das Cacher-Motto, cachen und cachen lassen. Ne?
Ja, ich glaube, da muss man auch sich selbst ein bisschen zurücknehmen und sich einfach nicht ärgern lassen. Wie ist das mit deinen eigenen Caches? Ich nehme an, du hast auch eigene Caches. Läuft da alles rund oder merkst du da auch schon irgendwelche negativen Auswirkungen?
Nö, also bei meinen eigenen Caches läuft eigentlich alles rund. Ich habe ein paar Stück. Ich habe auch 2 Klettercaches zum Beispiel darunter mittlerweile noch. Einen habe ich, muss ich archivieren. Ich habe irgendwie Wandercaches, 4 Stück, wo die so von 17 bis 20 Kilometer Wegstrecke sowas haben. Das sind dann so als Multis aufgebaut. Die sind ganz nett eigentlich. Ja, und also mit meinen eigenen Caches läuft eigentlich alles gut. Aber auch da merkt man, dass die Besucher doch weniger werden. Also auch gerade bei diesen Klettercaches, also diese T5-Geschichte scheint auch abwärts, also zurückgehend zu sein.
Mhm, okay.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man jetzt da überall diese Genehmigungen braucht und so weiter, bevor die published werden und so weiter, ne? Und das ist natürlich schon schwer, irgendwie hier vom Förster irgendwie eine Genehmigung zu bekommen, dass jemand in seinem Wald auf den Baum klettern darf und so weiter. Ne?
Hast du Probleme, dass deine Dosen gemuckelt werden oder so? Auch nicht. Oder die liegen vermutlich abseits, nehme ich an, wenn man erstmal 17 Kilometer laufen muss dafür?
Also die Multicaches, ja, also die muckelt keiner, weil das ist ja wirklich, du musst ja wirklich diese 17 Kilometer absolvieren, um am Ende an die Finalcourt zu kommen. Ne? Und so ein normaler Tradia, da hatte ich mal welche, die mal weggekommen sind, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, hat die einer geklaut oder so. Obwohl ich da noch eine Geschichte habe, wir haben von dem Autostammtisch Rendsburg hatten wir so eine, oder haben wir so eine WhatsApp-Gruppe halt. Und da haben wir uns damals gesagt, so wir, da kam von mir die Idee, wir machen so Meilensteine. Wir gießen, schneiden Selterflaschen aus PET ab auf der Hälfte, füllen die mit Beton voll, machen unten Paddling rein und verstecken die im Umkreis von dieser Hütte, wo immer dieser Autostammtisch Rendsburg ist und nennen die Dinger Meilensteine. Dann haben wir immer so, jeder aus der Gruppe hat einen Stein gemacht. Und wir haben die dann so, warte, 15 Kilometer zum Beispiel weg von dieser Hütte wohnt einer, der hat den bei sich in der Nähe gestellt, in die Homezone, hat das Ding dann auch genauso weit genannt, wie viele Meilen das zur Hütte waren, zum Beispiel Meilenstein 15,4 oder sowas. Und wenn man dann alle 23 Steine gefunden hat, gab es am Ende dann noch einen schönen Bonus, den man finden konnte und so weiter. Und da hat sich einer tatsächlich rangemacht und hat innerhalb von 1 bis 2 Tagen alle Steine eingesammelt, weggenommen. Also richtig, gezielt die Serie zerstört. Ne? Also wirklich die Steine eingesammelt, die waren alle weg. Was ging los? Der erste schrieb in der Gruppe so, DNF heute gehabt. Dann schrieb der zweite, oh, ich auch. Und ja, und irgendwie waren tatsächlich die ganze Ding weg. Und diese Runde kommt leider nicht mehr so ganz. Die ist immer noch im Leben. Ich habe meinen eigenen Stein mittlerweile abgegeben, weil ich da so ein bisschen, also die ist jetzt schon längere Zeit, wo keine Steine mehr ausliegen. Der eine oder andere hat dann seinen Stein durch einen Paddling ersetzt und so. Und da wollten wir immer mal neue Steine gießen, aber irgendwie kam es nie dazu, da hat der keine Zeit oder der nicht oder der keine Lust. Schade. Und ja, und dadurch ist das ganze Projekt, und ich habe das Gesamtprojekt einfach in der gesehen. Ich dachte so, nee, komm, das wird nichts mehr. Und habe dann für mich den Schritt halt gemacht, komm, geh da raus und bringt nichts mehr. Ne? Ich ärgere mich nur darüber, dass das nicht wieder vorangeht. Und ich finde, wenn so eine Runde Meilensteinrunde heißt, dann müssen doch Meilensteine stehen. Auch da will ich dann halt nicht den Paddling finden. Ne?
Ja, ist richtig. Ja, dann muss das aber ein Geocacher gewesen sein, der das entfernt hat.
Das muss einer gewesen sein, ja.
Schade drum, ja.
Wir haben auch schon gedacht, dass vielleicht einer war, der vielleicht ein bisschen beleidigt war, weil wir nicht gefragt hatten, ob er auch dran teilnehmen möchte oder so. Aber letztendlich, du kannst ja nicht jeden fragen, wie willst du das machen? Ne? Wir hatten jetzt halt so eine feste WhatsApp-Gruppe mit ein paar Geocachern aus dem Umkreis und da kam mir dann irgendwie diese blöde Idee. Hat er reingeschrieben, Mensch Leute, was haltet ihr davon? So ein bisschen Werbung für den Stammtisch machen und so weiter. Wir legen Meilensteine aus. Und immer wenn mal Cacher im Umkreis Flensburg unterwegs sind und die finden so einen Meilenstein und die lesen dann vielleicht sogar mal das Listing, es gibt ja auch Geocacher, die lesen Listings. Da steht dann so ein bisschen die Geschichte zu drin, ja. Aber wie gesagt, das ist das, was mich dann so ein bisschen ärgerte und was von den eigenen so ein bisschen weggekommen ist. Aber auch da muss man das Ganze halt von sich abschieben und sagen, nö, dann nicht, und dann ist auch wieder alles gut.
Ja. Ja, dann Christian und ich immer gesagt, Cachen ist Ansichtssache und das ist einfach so.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, du hast dich mal ganz gut vorgestellt. Jetzt wissen unsere Hörerinnen und Hörer mal, mit wem sie es da zu tun haben. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir einfach in die aktuellen Themen ein und du wirst mir dabei einfach mal helfen.
Oha, ja.
Oha.
Du hast ja gesagt, ich soll den Christian würdig vertreten. Ich gebe mir Mühe.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, so wie immer, wir wollen natürlich auch unsere Kommentare heute nicht beiseite schieben, sondern sie auch dementsprechend würdigen. Und wie wär's? Wer wollte anfangen von uns beiden? Ich glaube, ja, da fange ich doch gleich mal an, oder?
Das klingt gut. Der erste ist auch recht lang. Fangen wir mal an.
Okay. Und zwar haben wir vom Lucky Joe 2211 einen sehr netten Kommentar bekommen zu der vorletzten Folge. Die letzte Folge war ja das Crossover mit unseren Kollegen von der Cash-Frequenz. Und dazu sind keine Kommentare eingegangen, aber zur vorletzten Folge. Da ist doch einiges zu lesen für uns heute. Also, Lucky Joe hat geschrieben, zu den FAF-Prozentpunkten. Wenn jemand eine Paid-Membership von Project GC, die kostet 18 Euro im Jahr, hat und in seinem Browser das Taper Monkey Grease Monkey Script geocaching.com/Project GC installiert hat, so hat man im Listing jeweils unter den blauen Herzen die FAF-Prozente. Das ist ein interessanter Hinweis und 18 Euro sind ja sicherlich nicht zu viel, um das zu investieren. Dann schreibt er weiter, zum HQ-Podcast, ich habe diesen Podcast auch gehört und habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Wie heißt ein Sprichwort so schön? Jeder Krämer lobt seine Ware. Und genauso ist der Podcast. Da wird über die Geocaching-App und den Offline-Karten gesprochen, wie wenn das die größte Errungenschaft sei. Doch Zigio, Locus haben das längst erfüllt. Meiner Meinung nach macht das HQ sehr viel, aber nicht fertig. Sei es das Nano-Icon, sie vermurksen die Earth-Caches. Wichtig waren jetzt auf der HP die neuen Icons in der Map und natürlich die blauen Herzen. Und sehr gute Sachen lassen sie liegen oder schaffen diese ab. Die alte Suche, um nur ein Beispiel zu nennen, diese Suche war wesentlich umfangreicher und trotzdem einfach gestaltet. Und der kleine Link auf der neuen Suchseite ist mittlerweile verschwunden. Und es gibt eigentlich keine großen Reaktionen. Da sieht man, wie genügsam wir Cacher doch sind. Daher, lieber Oboman, erwarte dir nicht allzu viel von deinem Schreiben. Die Reviewer in Österreich kämpfen mit verschwundenen Mails, die an sie weitergeleitet werden bzw. von Usern kommen. Liebe Grüße aus Österreich, LuckyJoe2211. PS, ich möchte euch zu eurem Podcast herzlich gratulieren. Es ist perfekt gemacht, mit zwei gut recherchierten Themen und toll umgesetzt. Eventuell setzt ihr euch nach Seattle.
Ja.
Ja, er ist da, was mir dann auch erst in seiner, ja, in seinem Kommentar aufgefallen ist, das war mir vorher gar nicht aufgefallen, dass wirklich dieser Suchlink verschwunden ist. Also so lange war ich schon nicht mehr auf der Geocaching-Seite. Das war ja eigentlich immer auf der Suchseite noch verlinkt, ganz klein rechts. Auf der rechten Seite war eben noch der Link zu der alten Suchfunktion und die habe ich auch wesentlich lieber gemocht. Das fand ich jetzt doof, aber da kommen wir nachher noch zu einem anderen Kommentar, da schreibt nämlich die Allgäuerin Ähnliches. Hast du den Headquarter-Podcast auch schon entdeckt, Marco?
Ja, ich habe ihn schon entdeckt, aber ich habe ihn ehrlicherweise gesagt noch nicht gehört.
Mhm. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, es war auch bis jetzt nur eine Folge online. Die zweite ist noch nicht da. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Möchtest du den nächsten Kommentar vorlesen vom Schatzsuchergerät?
Ja, ich lese dann mal, jetzt muss ich aufpassen, euren nächsten Kommentar vor, nicht unseren. Der Headquarter Podcast Nummer 1 war sehr interessant. Danke für das Erwähnen, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Kapitelmarken bekommen die aber auch nicht gebacken in ihrem Podcast. Ja, die Intro-App ist Mist, wie der Interviewpartner ja zugab, und werde auch in Jahren nicht so an die alte Classic-App, die zum Glück immer noch geht, heranreichen. Was zählt, ist nicht das Hobby, sondern Geld. So long and thanks for the fish. Ja, das ist leider so. Das sehe ich bei gc.com auch. Das geht in echt so ein bisschen nur noch der Kommerz. Das Hobby ist ja wirklich hinten dran.
Mhm. Naja, ist halt eine Firma, gell?
Ja, klar, ja. Natürlich. Ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Die haben Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden und so weiter.
Mhm. Jo, und dann hat die Punika geschrieben, hallo Dotti, hallo Christian, hab leider ein bisschen die Übersicht verloren, in welcher Ausgabe ihr über die Garmin-Geräte gesprochen habt. Deshalb kommt mein Kommentar hier drunter. Bereits das 64S kann Bluetooth. Die neuen Oregons der 7er Reihe sind mit Bluetooth und WLAN-Empfang ausgestattet. Lieben Gruß, Elke. Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst, denn mit neuen Geräten bin ich jetzt auch noch nicht so firm. Und ich glaube, sie geht da auf die Episode ein, in dem wir eben über den HQ-Podcast gesprochen haben. Denn im Headquarter-Podcast haben sie ja darüber gesprochen, dass sie mit Garmin ein bisschen mehr zusammenarbeiten wollen. Aber wie sich das Ganze dann entwickeln soll, das haben sie eben nicht erzählt. Und ich glaube, in der Folge ging es da auch um diese GPS-Geräte. Herzlichen Dank an Punika für diese interessante Information. So. Ja. Marco, und jetzt darfst du die Allgäuerin vorlesen und die hat Gott sei Dank nicht in Allgäuerisch geschrieben, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig geworden für dich.
Genau das ging mir gerade auch durch den Kopf. Ja. Also ich fange mal an, euer nächster Kommentar von der Allgäuerin. Hallo ihr beiden, wieder ein interessanter Podcast mit vielen Themen. Die Tauschgegenstände haben mich noch nie sonderlich interessiert. Das ist sicherlich für Kinder am interessantesten. Aber leider stelle auch ich fest, dass kaum noch anständig getauscht wird. In meinen eigenen größeren Dosen gebe ich anfangs auch immer ein paar kleine Dinge rein. Wenn ich aber nach ein paar Monaten wieder nachsehe, ist meist nichts mehr da, beziehungsweise nur noch so tolle Sachen wie Kronkorken, Tannenzapfen oder Steine. Jetzt bin ich hier verrutscht. Nein. Ah, da. Ich denke, manche sehen das auch als Geschenk an und wissen gar nicht mehr, dass es um Tauschen geht. Ich nehme eher Trackables mit. Da tausche ich aber nicht unbedingt. Ich nehme auch mit, wenn ich kein Tibet zum Tausch dabei habe. Aber das ist auch nicht gefordert. Trackables sollen ja reisen. Den Headquarter-Podcast habe ich mir auch angehört. Nette Idee, aber keine konkreten Informationen. Viel heiße Luft und Selbstbeweihräucherung. Die offizielle App gefällt mir nicht. Im Vergleich zu CGO hinkt sie eindeutig hinterher. Bezeichnend, dass die Offline-Karten als große Innovation gefeiert werden. Die gibt es doch schon lange bei CGO. Außerdem cache ich eher selten mit dem Handy. Eine App zu kaufen ist für mich nicht angesagt. Dass auf Biegen und Brechen sämtliches Layout der Website an die App angeglichen wird, gefällt mir hingegen überhaupt nicht. Siehe die neuen Icons auf der Karte. Unübersichtlich und es fehlt ja zum Beispiel auch die Unterscheidung PMO-Caches und normale Caches. Die App soll einfach mit allen Mitteln vorangetrieben werden. Um den Kommentar von Lucky Joe 2211 zu kommentieren, in den Release Notes im offiziellen GC-Forum wird immer wieder über die Neuerungen diskutiert und auch beschwert. Ich lese dort oft mit, vor allem wenn mir wieder mal auffällt, dass gebastelt wurde auf der Website. Doch die Beschwerden verhallen dort eigentlich immer unkommentiert. Auch die alte Suchfunktion wurde dort schon besprochen. Auch mit der Bitte, den Link wieder einzufügen. Da ich ebenfalls nur die alte Suchfunktion nutze, weil mir die neue nicht gefällt, habe ich mir längst den Link zur alten Suche in meinen Favoriten abgespeichert. Ich habe das Gefühl, bei Groundspeak läuft viel nach dem Prinzip Take it or leave it. Damit muss man als Geocacher bei Monopolisten wohl leben. Wünsche euch mal allen ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, spannendes neues Cacherjahr. Bis dann, viele Grüße, die Allgäuerin. Dazu hat jetzt noch eine gewisse Dottie Groß kommentiert. Kennst du die?
Ja, zufällig kenne ich die.
Okay, also ich lese das mal gleich mit vor. Die hat nämlich geschrieben, hallo liebe Allgäuerin, ich wollte dich gerade auf der Seite von Groundspeak suchen und bitten, mir den Link der alten Suchfunktion zu schicken. Leider habe ich festgestellt, dass ich dich erstens über die Messenger-Funktion nicht suchen kann, weil keine Umlaute erlaubt sind, somit fällt dein im Namen flach, und ich zweitens als Basic-Member leider keine erweiterte Suchfunktion nutzen kann. Herzlichen Dank, Groundspeak. Also, versuche ich es auf diesem Weg. Könntest du mir bitte den alten Link zur Suchfunktion zusenden? Ich möchte ihn auch gerne weiterhin nutzen. Lieben Dank, sagt Dottie.
Ja, das war nämlich genau das Thema. Die liebe Allgäuerin war nämlich so klug und hat die Suchfunktion, die alte, noch unter ihren Favoriten abgespeichert gehabt. Und ich habe das eben nicht getan, weil ich mich so darauf verlassen habe, dass die schon noch erhalten bleiben wird. Jetzt hat die liebe Allgäuerin mir dann auch diesen Link nochmal zukommen lassen. Ich habe ihn mir jetzt definitiv auch unter den Favoriten gespeichert und kann jetzt eben auch nach der alten Art und Weise weiter suchen. Denn es hat sich bei mir herausgestellt, dass ich unter meinem eigenen Account, nämlich unter dem Hörmupfel-Account, als Basic-Member eben diesen Suchfunktionen nicht in dem Umfang nutzen kann, wie ihr das könnt, die nämlich Premium-Member seid. Also ich kann leider als Basic-Member keine erweiterte Suchfunktion nutzen. Und in der normalen Suchfunktion kann ich das von der Allgäuerin eingeben, solange ich will. Da kommt kein Ergebnis raus. Also das ist richtig dumm und dämlich und eingeschränkt und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr froh, dass ich den alten Link noch zur alten Suchfunktion habe. Also dafür nochmal ganz herzlichen Dank an die Allgäuerin und ich habe dann aufgrund dieses Kommentars auch noch von anderen Zuschriften erhalten über Twitter und über Direktnachricht, die mir dann auch noch den Link zukommen gelassen haben und dafür auch herzlichen Dank. Jetzt kann ich es wieder im vollen Umfang nutzen, Gott sei Dank. Ja. Ja, es wird nichts besser bei Groundspeak, glaube ich.
Nee, es wird wirklich nichts besser. Es ist fast schon ein bisschen schade, dass ich damals dieses Open Caching nicht, zumindest als Konkurrenz für die, damit wir nicht diesen Monopolisten hätten durchgesetzt haben, ne? Aber
ich glaube, naja, es wäre ja nicht zu spät. Man könnte es ja immer noch unterstützen und vorantreiben.
Das könnte man machen.
Das liegt immer noch an uns. Da sind nur wir schuld, wenn wir das nicht machen. Ja dann haben wir. Dann haben wir auch noch eine iTunes-Rezension bekommen. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und zwar bei Puste66Blume. Die hat nämlich geschrieben, der Allgäuer Geocaching-Podcast kam in erster Reihe beim Suchen. Allgäu? 500 Kilometer Luftlinie von der Homezone? Was sollte da schon für mich Interessantes kommen? Trotzdem habe ich die 32. Folge angehört, danach abonniert. Höre nun rückwärts und natürlich die aktuelle Folgen. Die Themen sind interessant gewählt, vorbereitet und super diskutiert. Vielen Dank, macht weiter so. Puste66Blume aus Westsachsen. Das freut uns doch, dass du uns entdeckt hast und wir jetzt fest in deinem Podcatcher sind. Sehr schön. Dankeschön. Ja, haben wir doch gut gerockt, Mensch, wir zwei Kommentare, oder? War es jetzt so schlimm, Marco?
Nö, das ging. Zumal die ja noch sehr informativ waren, die Kommentare, ne?
Das ist richtig, ja. Und wir freuen uns auch immer wieder darüber und gerne mehr. Also ihr könnt euch gerne austoben, wir freuen uns darüber. Ja, Marco, wir haben auch ein Thema mitgebracht, so wie das bei uns üblich ist. Und ich habe den Vorschlag gebracht, dass wir doch mal über Ausrüstung, über Geocaching-Ausrüstung sprechen wollen. Was hast du denn in deinem Rucksack? Erzähl mal.
Oha, meinen Rucksack habe ich ja schon mal nur mit, wenn es auf größere Touren geht. Ne? Mhm. Ansonsten habe ich so eine kleine Umhängetasche. Ja, und da habe ich eigentlich immer so diese Standardsachen. Ich habe eine kleine Taschenlampe da drin, eine UV-Lampe, ja, diese Magnetheber, Teleskopspiegel, noch einen einzelnen Magneten, Schraubendreher, ein Stift, ganz wichtig. Aber zur Not habe ich auch noch den Stempel mit, wo ich meine Loks mitmache. Notizbuch ist da noch drin. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit meiner Standardausrüstung. Ich hatte da schon mal teilweise Sachen drin, die ich auch schon wieder rausgenommen habe. So wie so einen ganzen Satz Innenbusschlüssel oder so hatte ich da schon mal drin und so weiter. Und die braucht man dann doch einfach zu selten. Und wenn ich dann wirklich mal irgendwo auf den Cache stoße und sage, Mensch, hier hättest du jetzt irgendwie 17er Maulschlüssel gebraucht oder einen Gabelschlüssel, wie ich ja gelernt habe, wie er bei euch heißt. Dann ist das so, dann muss ich nach Hause fahren, den holen und nochmal hinfahren oder ein anderes Mal dran denken, den mitnehmen. Da mache ich mir nichts mehr draus, wirklich. Also ich habe wirklich so eine kleine Standardtasche, die ich mit habe. Die ist nicht zu schwer, die ist gut gemütlich zu mittragen. Weil letztendlich hat man noch das GPS-Gerät in der Hand und das Handy hat man natürlich auch noch mit. Das braucht man immer mal wieder um diese GCC-App und wenn man irgendwas nachgucken will, an irgendwelchen Codes oder so oder einfach mal als Taschenrechner bei Multi einsetzt oder so. Da hat man doch schon genug mitzuschleppen, denke ich mal. Ne?
Ja, vor allem, wenn du schon mal eine normale Lampe und die UV-Lampe auch schon mit dabei hast, dann ist die Tasche ja schon recht groß.
Ja. Wie soll ich das jetzt beschreiben ohne Video?
Wie schwer ist sie denn? Weißt du ungefähr, was du da mit dir rumschleppst?
Oh, ich denke mal so 1,5-2 Kilo kommt sie wohl hin ungefähr.
Okay. Ja, das ist dann nicht mehr ganz klein. Das kannst du dann aber nicht mehr als Bauchtasche tragen, oder?
Nee, das ist sowieso so eine kleine Umhängetasche. Ne? So.
Okay.
Ja, ich weiß jetzt nicht. So groß wie ein DIN A4-Blatt und halb so breit irgendwie so, denke ich mal. So hoch ungefähr. Okay. Also die, von der Länge her so, ne? Also. Man merkt schon, dass man was mitträgt, aber sie ist nicht so groß wie darum, dass sie stört irgendwie.
Okay, das ist jetzt die kleine Ausrüstung. Und was ist dann die erweiterte Ausrüstung?
Ah, die erweiterte Ausrüstung, das geht dann los mit einigen Säcken an Kletterausrüstung.
Ui.
Mal habe ich die Warthose an, wenn ich eine Dose suche. Mal habe ich die Teleskopleiter unterm Arm. Ich bin auch schon mal mit einer 10 Meter langen Angel los gewesen, um irgendwo ein Paddling vom Baum zu fischen. Mhm. Nicht, weil der als T5er Klettercache ausgezeichnet war, sondern es war halt so dran gedacht, dass man sich was einfallen lassen sollte, wie man rankommt. Man konnte an dem Baum auch nicht klettern, also ja, da muss man sich was einfallen lassen. Lange Angel, oben alten Kleiderbügel mit ein bisschen Isolierband dran geklebt da irgendwie und dann, ja, Geocacher sind ja erfinderisch, ne?
Ja. Bist du dann da auch im zweiten Anlauf hingegangen oder hast du von Anfang an gewusst, was du dabei haben musst?
Also er stand als Hinweis, den hatte ich mir zu Hause angeguckt. Und da stand irgendwie so eine Spezialausrüstung irgendwie mindestens 9 Meter oder irgendwie sowas. Und daraufhin wusste ich nicht genau, was man braucht. Aber da ich so eine Angel liegen hatte, dachte ich mir, was nimmst du mit? Und da waren wir auch mit einer kleinen Gruppe von 4, 5 Leuten. Der andere hatte dann einen Kleiderbügel mit, der andere ist isolierbar. Wie man sich dann halt so ergänzt in so einer Gruppe. Ja, und dann haben wir das Ding da runtergefischt. Und viel schwerer war das, wieder draufkriegen. Ja, aber da fertig, also so, selbst sowas schleppt man manchmal damit, ne? Ja, und dann haben, ach so, du wolltest gerade was sagen?
Nee, du hast vorhin von der Leiter gesprochen. Was ist das für eine Leiter? Wie lang ist die?
Das ist diese Standard 3,80 Meter Alu-Teleskopleiter. Die haben, glaube ich, sehr viele Geocacher, ne? Mhm. Du weißt, welche ich meine, ja.
Ja, ja, die Teleskopleiter, die man zusammenschieben kann, die, also normalerweise gibt's die schon ab 50 Euro, aber da ist die Qualität jetzt noch nicht so. Ich glaube, man muss mindestens 100 Euro investieren, um da wirklich was Gescheites zu haben und was Sicheres vor allem zu haben.
Genau. Wo man auch mal
hast du die immer im Auto mit dabei oder hast du die nur partiell, wenn du weißt, dass irgend sowas ansteht?
Nee, die nehme ich nur mit, wenn ich weiß, dass irgend sowas ansteht. Ich hatte sie eine Zeit lang schon mal im Auto, hatte ich hinten die unten im Kofferraum liegen, hatte da eine Decke drüber, wo der Hund dann immer drauf lag, eine Decke. Mhm. Und da hatte ich die halt immer mit, aber im neuen Wagen habe ich die mittlerweile gar nicht mehr drin. Und wenn ich irgendwas sehe, meistens guckt man sich ja vorher so ein bisschen an. Ich fahre ja nicht mehr so wie damals eigentlich los und hange mich von Dose zu Dose, sondern ich gucke mir mittlerweile doch ja schon an, welche Dosen ich besuchen will und weiß dann so ungefähr, was ich mitnehmen muss, wenn man vorher so ein bisschen liest.
An was orientierst du dich dann? An den Attributen oder am Listing? Oder liest du dann auch die Kommentare?
Listing durch? Oder wenn ich sogar vielleicht schon von Bekannten schon mal gehört habe, Mensch, der ist ganz gut gemacht, aber ohne Leiter wärst du da nichts oder so. Weißt du, so dann so halt, ne? Mhm. Ja. Und Warthose und so ist ja auch meistens angegeben, dieses Attribut in Warten. Oder steht halt schon im Listing irgendwie ein Hinweis drin oder so. Das, ja.
Okay, und die packst du dann auch separat ein? Also die hast du auch nicht immer dabei?
Nee. Also die nehmen wir, wenn wir jetzt hier diese LPC-Touren machen oder so, da haben wir den Kofferraum dann wirklich immer voll. Also da ist dann die Klettausrüstung drin, da ist die Warthose drin, die Teleskopleiter. Da haben wir dann wirklich alles mit, weil man da nicht immer genau weiß, was kommt. Ne?
Und dann wahrscheinlich auch in mehrfacher Ausrüstung, weil wenn ihr zu viert oder fünft losfahrt, dann will ja normalerweise jeder mitgehen. Oder teilt ihr euch das auf und sagt so, jetzt nehmen wir zwei Paar Warthosen mit und
das hatten wir das letzte Mal zum Beispiel. Also wir hatten zwei Kletterausrüstungen mit und wir hatten aber auch zwei Warthosen mit. Und wenn dann von vier Mann zwei in so einen Tunnel reinkriegen, dann reicht das auch, weil man will dann ja auch irgendwie weiter. Und ich selber bin sowieso nicht so eine Tunnelratte da, weißt du, ich geht da zwar auch rein, wenn sein muss, aber so richtig wohl fühle ich mich in diesen Röhren immer nicht, muss ich ehrlich gestehen. Und da ist meine Frau ja nun ganz anders. Die hat ja ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn sie enge, dreckige Röhren sieht.
Ja, was ist da bei dir das Problem? Das Enge, das Dunkle oder der Dreck? Was machst du da?
Nee, der Dreck und so stört mich überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein bisschen eingeengt zu sein und wie gesagt, ich bin ja nun nicht gerade ein Leichtgewicht und nicht sehr zierlich. Und wenn man dann da so ein bisschen durch die Röhre, dann am besten auch nur noch 30 Meter vorwärts rein und rückwärts auch nur wieder zurück kann, ohne umzudrehen oder so. Das ist mir dann schon irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ein komisches Gefühl bei irgendwie. Wie gesagt, wenn jetzt kein anderer da ist, dann gehe ich da zur Not auch rein. Aber wenn ich dann lieber was anderes machen kann, ich hole dann lieber die nächste Station oben vom Baum. Oh, das ist mir dann doch lieber. Ne? Aber so soll so ein Team ja eigentlich auch sein für so eine Tour.
Ja, was für Lampen hast du denn für solche Fälle dabei? Also hast du LED-Lenser oder welche Marke?
Ja, LED-Lenser habe ich, ja genau. Ich weiß jetzt gar nicht die kleine Bezeichnung. Ich habe eine kleine und dann habe ich auch noch einen Kollegen, der auch Geocacher ist, der Waxmi, Merko heißt er an dieser Stelle. Falls er das zufällig hören sollte, ich werde natürlich einen Link schicken hier. Der ist so ein Bastler-Elektrostudent ehemaliger und der hat natürlich richtig Ahnung und der hat diese Maglite-Taschenlampen mit dem richtig guten, stabilen Metallgehäuse komplett leer gemacht und hat da alles auf LED umgerüstet und so weiter. Und die hat jetzt irgendwie so 1000 Lumen hat er da draus gemacht, aus so einer stecknormalen Funzel. Und die hat er dann für uns damals hier so zwei, drei Stück gebaut. Und die sind wirklich richtig spitze. Also die machen richtig Licht. Man kann verschiedene Stufen einstellen und so weiter. Das ist wirklich nur noch das Gehäuse von der Maglite und alles andere ist halt, ja, von ihm gebastelt. Und die Dinge haben wir dann immer mit, wenn wir Nachtcaches machen oder so, weil die sind richtig gut.
Zwar groß. Aber das ist eine Handlampe, die du in der Hand nimmst. Das ist jetzt
die keine nimmst du in die Hand, ja. Nee, die nimmst du in die Hand. Eine Sternlampe habe ich auch noch. Die habe ich übrigens auch mal in meiner kleinen Tasche drin.
Ah ja, okay.
Die nehme ich dann auch mal, wenn man mal irgendwo mal so einen hohlen Baum mal hochleuchten muss, sodass man die dann auf dem Kopf hat oder so. Oder für Nachtcaches habe ich die halt auch gerne mit. Aha. Um speziell Stationen zu suchen, dann die Taschenlampe, aber so für Wegausleuchtung und so ist dann die Kopflampe ganz gut. Oder um irgendwelche Reflektoren zu finden oder so.
Ja, oder wenn man die Hände frei haben muss, um einfach irgendwas aufzuschreiben.
Genau. So, oder dafür.
Ja. Hast du dann auch sowas wie Knieschoner dabei? Oder mal, manche haben ja auch so kleine, wie so Bobbycars oder so Fahrzeuge, wo man dann in so einen Tunnel reinrollen kann. Hast du sowas auch zu Hause?
Nee, sowas habe ich nicht mit. Also sowas hatte ich auch schon mal gehört. Das sieht irgendwie mit dem Skateboard und mit dem Seil und irgendwie rein sowas, in den Röhren und so, genau.
Aber ja, hast du noch nicht?
Nee, sowas habe ich auch nicht.
Fehlt dir noch?
Ja. Was wir uns damals hier sogar mal angeschafft hatten, war ein Schlauchboot hier. Das war auch eine ganz lustige Geschichte. Hier kamen, wir haben ja den Nord-Ostsee-Kanal hier, wie gesagt, vor der Tür. Mhm. Und da ist so eine kleine Abweichung. Die Obereide heißt das, die geht davon ab. Und da fahren halt nicht die großen Pötte durch, sondern wenn nur kleinere Segelboote oder so. Und da hat halt einer so Dalben heißen, diese Holzdinger, wo die Schiffe dann anmachen im Wasser. Mhm. Da hat einer so Dosen versteckt. Und dann saßen wir hier und da, würden wir gerne machen und rausgekommen, aber kein Schlauchboot und zum Schwimmen war das auch so ein bisschen zu kalt und so weiter. Wie machen wir das? Und ja, da kam irgendwie die Idee, so eBay Kleinanzeigen, das muss ja doch irgendwo ein Schlauchboot geben. Und dann zack, hatten wir dann irgendwie ein Schlauchboot gefunden, irgendwie für 30 Euro in der Nähe, wie das so bei den Geocachern so ist. Jeder ein Fünfer auf den Tisch, sind dann direkt hingefahren, haben uns das Schlauchboot geholt, wir haben das dann zusammen aufgepumpt und das war ein richtig lustiger Nachmittag. Und seitdem haben wir das Schlauchboot hier liegen und wir hatten immer mal gesagt, wer dazu bezahlt, der kann sich das dann überholen, wenn er das braucht. Aber so oft braucht man scheinbar keine Schlauchboote für Dosen. Aber die Aktion war einfach lustig. Einfach zusammensetzen, sagen so, Mensch, komm, jeder ein Fünfer, holen wir uns das Ding direkt abgeholt.
Sehr gut.
Das war schon lustig, ja.
Das sind die schönsten Erlebnisse.
Ja, genau. Das sind auch die Sachen, die man da nicht so vergisst, ne?
Ja. Ja, unsere Ausrüstung ist auch recht umfangreich. Allerdings haben wir auch immer alles dabei. Also wir haben ein Kombi als Auto und da passt so ziemlich alles rein. Da hat dann auch die Teleskopleiter an der Rücksitzbank hinten Platz. Da ist er rangeklettet mit so einem Klettband. Wir haben so eine 4-Meter-Leiter und dann haben wir natürlich unsere Geräte, unsere GPS-Geräte, das Garmin 62S und das Oricon 300. Das habe ich noch, das alte. Dann natürlich das Handy mit dabei, weil Internet braucht man ja immer wieder mal. Es kommt immer mal wieder eine Frage bei einem Multi auf, den man nicht so gleich beantworten kann. Genau. Und dann ist Internet immer nicht ganz schlecht. Taschenrechner natürlich auch im Handy mit drin, braucht man auch immer wieder mal. Wir haben zwei UV-Lampen, die sind dann auch mit im Rucksack mit drin. Die zwei Stirnlampen, eine H14 und eine H7, ist auch immer mit dabei. Und eine LED-Lenser P7-Lampe, die gehört auch noch zu unserer Ausrüstung. Dann ist immer noch mit dabei der Magnetheber mit dem Spiegel. Das ist dann so ein Kästchen, wo alles mit drin ist. Ein wasserfester Stift, weil es kommt doch immer wieder mal vor, dass man auch auf Folie unterschreiben muss. Eine Warthose ist mit im Auto drin. Zwei Paar Stiefel, eine meine Größe und eine die von meinem Herz allerliebsten. Dann haben wir auch noch einen Greifer in unserem Equipment dabei. Allerdings brauchen wir das eigentlich relativ selten. Außer wir gehen wirklich mal auf ein Zito oder so. Dann haben wir das auch immer gleich mit dabei. Ein Laserpointer, der immer wieder mal gerne benutzt wird. Gerade bei Nachtcaches ist der ganz beliebt. Ja, und dann halt so Geotools im Handy, wie du vorhin schon genannt hast. GCC-App oder irgendwelche Code-Tabellen und sowas. Handschuhe dürfen wir nicht vergessen. Und was wir jetzt zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, auch kennenlernen durften, als wir da ein bisschen cachen waren, ist es mal, Achtung, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, ganz interessant, eine Cache-Oma dabei zu haben. Wir haben nämlich festgestellt zwischen den Jahren, dass viele Cacher unterwegs waren, die ihre Oma mit eingepackt haben ins Auto. Und die hat nämlich dann aufs Cache-Mobil aufgepasst.
Okay.
Wir sind dann wir haben unterwegs Cacher getroffen, sind dann mit ihnen die Runde gegangen, kamen zurück zum Auto und haben dann verwundert festgestellt, dass sie Begleitung im Auto sitzen hatten, die dann ganz brav gewartet hat, bis die anderen wieder zurückgekommen sind. Und das fanden wir ganz lustig und haben gesagt, naja, die Cache-Oma, die gehört ja inzwischen zum Inventar, das müssen wir uns merken. Ja, was ich mich immer ein bisschen ärgere drüber ist, dass wir immer noch nicht geschafft haben, mal einen biegsamen Draht mit einzupacken, weil da habe ich dann auch schon oft festgestellt, wie du vorhin von deinem Cache erzählt hast, wo ihr da diese Angel ein bisschen gepimpt habt, umgebaut habt, dass wir auch öfters an irgendeinen Cache kommen, vor einem Problem stehen, dass er vielleicht zu hoch hängt oder irgendwas oder wir ihn rausangeln müssen. Und da bietet sich eigentlich an, immer so 3-4 Meter Draht einfach dabei zu haben.
Ja, die ist gar nicht schlecht, ja.
Und ganz, ganz ehrlich gesagt, wir haben keinen Draht dabei. Das ist eigentlich Quatsch, weil der wiegt ja nichts und macht ja wirklich keinen Dreck und keinen Ärger in der Tasche. Und den sollte man eigentlich immer dabei haben, weil mit Draht kann man ja doch einige Sachen basteln und dann eben auch an die Dose rankommen.
Ja, das stimmt.
Was wir auch ab und zu dabei haben, aber das ist natürlich auch eine Sache, die Batterie, die 9-Volt-Batterie, die immer wieder mal gerne in irgendwelchen Caches benötigt werden. Aber da sind wir dann auch schon öfters vor dem Cache gestanden, brauchten die 9-Volt-Batterie und die war dann eben leer. Und das war dann teilweise auch ganz blöd. Glücklicherweise ist das ja meistens in den Listings beschrieben, dass man sowas braucht. Aber das wäre vielleicht auch noch etwas, was man immer mit dabei haben könnte. Die wird auch gerne benutzt. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Was ist denn eigentlich überflüssig? Was schleppt man so mit sich rum, was man in den letzten Jahren so gar nicht gebraucht hat? Hast du schon was aussortiert und weggelegt?
Ja, wie gesagt, diesen Imbusschlüsselsatz, den habe ich weggelegt, weil man den einfach wirklich nicht braucht.
Hast du kein Multitool? Da ist ja
doch auch so ein Imbus dabei, oder? Mittlerweile habe ich so ein Multitool. Da hatte ich von gar nicht erwähnt, ne?
Nee,
so ein Ding habe ich auch. Da, wo einiges dran ist an Werkzeug, das reicht dann eigentlich auch. So eine kleine Zange ist dazu noch dran. Aber eigentlich, meistens braucht man sowas wirklich nicht. Ne? Selbst diesen Spiegel, also wenn man nicht gerade so auf LPC-Touren ist oder so, also so fürs normale Geocaching im Wald, brauche ich diesen Spiegel also wirklich sehr, sehr selten bis gar nicht. Aber mir fällt gerade noch ein, wo du über deine Lampen gerade geredet hast. Jetzt habe ich auch die Bezeichnung wieder. Die LED-Lenser, die P7, die kleine Handtaschenlampe, das ist die in meiner Tasche ist. Und die H7, das ist die ich auf dem Kopf habe. Da habe ich auch die, wo du das eben sagtest, fiel mir das wieder ein. Das waren genau die beiden Bezeichnungen. Dann haben wir sogar zufällig die gleichen Lampen.
Ja, ist auch eine sehr gute Qualität. Da kann man ja nicht jammern.
Ja.
Das heißt, Du machst gerne Nachtcaches, das hast du ja schon gesagt. Hast du irgendwas in Erinnerung, was du da mal mitnehmen musstest, was außergewöhnlich war, wo dann vorher im Listing stand, dass explizit, dass man daran denken soll?
Jetzt überrascht du mich aber ein bisschen. Ja, da sind halt auch so eine Geschichten, dass man mal einen 9-Volt-Block oder so mitnehmen soll, was teilweise mit drin steht, nachts, gerade für irgendwelche Beleuchtungsgeschichten oder überhaupt Batterien oder also was ganz Spezielles jetzt auf Anhieb. Wir hatten irgendwie, dass man mal einen Meter Gartenschlauch mitbringen sollte oder mal 2 Liter Wasser oder irgendwie sowas.
Das ist auch immer gerne genommen, ja, genau, Wasser,
so eine Sachen, ja. Aber ansonsten, oder hier Sektkorken hatten wir immer, die wir irgendwie brauchen, oder nee, Weinkorken, genau. Da war der letzte in der so ein großes Loch, so ein Rohr, wo man dann die großen Löcher mit Weinkorken zu machen muss. Das ist auch so ein Problem, ne? Sollst zum Nachcachen und liest eine Stunde vor nochmal das Listing genau durch. Und dann steht da irgendwas von, du brauchst 10 Weinkorken.
Dann heißt es mal noch kurz ein paar Flaschen Wein trinken.
Ja, so ist das.
Ja, wir hatten mal beim Nachtcache haben wir mal ein Feuerzeug gebraucht, was ja eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, aber als Nichtraucher hatten wir das jetzt auch nicht unbedingt immer dabei. Und da haben wir dann auch mal gucken müssen, wo kriegen wir jetzt so schnell ein Feuerzeug her. Wir waren uns nicht sicher, ob Streichhölzer reichen würden und haben dann erstmal ein Feuerzeug organisieren müssen. Das ist für Nichtraucher nicht ganz einfach.
Ja, mit so einem einfachen Mittel könnte man mich aber auch erwischen. Feuerzeug hätten wir auch nicht dabei.
Siehst
eigentlich
du?
Blöd, ne? Warum geht man nachts im Wald und nimmt so eine Ursprungssachen wie Feuer nicht mehr mit, oder?
Ja, stimmt. Ja, das sind Haufen Zeug. Was würdest du jetzt mal so überschlagen? Was für einen Wert hast du da mitgeschleppt? Ich meine, wenn du jetzt mal so sagst, Teleskopleiter, musst du so ungefähr 100 Euro mitrechnen. Das ist Garmin oder, also das GPS mal rausgerechnet, da will ich jetzt gar nicht mal drüber reden, das Handy jetzt auch mal rausgerechnet, aber so UV-Lampen, wie viel Geld sollte man da investieren, um da was Gescheites zu kaufen?
Also UV-Lampen gibt es ja teilweise schon relativ günstig, relativ gute, ne?
Taugen die auch was, die China-Dinger da? Sind die in Ordnung?
Ja, ich habe jetzt eine, aber jetzt hast du mich wieder, ich habe meine Tasche auch hier gerade nicht griffbereit, die eigentlich relativ gut ist und auch verbreitet ist unter den Geocachern. Die kostet so zwischen 12 und 16 Euro ungefähr. Es dauert zwar 2-3 Wochen, bis sie geliefert wird, aber die ist eigentlich ganz gut. Also ich kann dir vielleicht
nachher nochmal... Die ist auch aus China, oder was?
Ja, die ist auch aus China, ja.
Aha.
Vielleicht kann ich dir für die Shownotes noch was schicken oder so.
Okay,
super. Das mich jetzt ein bisschen... Es gibt bei Dotti ja kein Skript, dass man sich irgendwie vorbereiten kann. Ne? Das ist ja hier alles mehr oder weniger so ein bisschen Freestyle.
Genau, aus dem Bauch raus.
Und dann wird man halt auch mal überrascht mit so einen Sachen, aber gut.
So ist das Geocaching-Leben.
Ja, so ist das Geocaching-Leben. Da braucht man die Taschenlampe und hat sie nicht. Ne?
Ja, genau. Aber so sage ich mal jetzt UV-Lampen, 10, 15 Euro mehr dürfen die eigentlich auch nicht kosten, oder?
Nee, also das reicht doch. Die braucht man nicht so oft, wie gesagt. Ne? Mhm. Und die hat auch Metallgehäuse, also ist relativ stabil. Und so andere Lampen, die man auch so fürs normale Leben braucht, diese Lenser P7 da und so, das ist ja wirklich eine richtig gute Qualität. Ne? Die macht gut Licht, die ist stabil, kommt relativ lange mit den Akkus aus und so weiter. Also das ist wirklich ein gutes Ding.
Mhm. Wo kaufst du denn dein Zeug dann so? Wo holst du dir so Lampen her? Gehst du auf Events, auf Mega-Events oder kaufst du in Shops oder wo holst du sowas dann her?
Also die Lampen und so kaufe ich dann bei Amazon oder so tatsächlich, ja. Vergleich vielleicht nochmal ein paar Preise, ob man die in dem einen oder anderen Shop vielleicht ein bisschen günstiger bekommen könnte, weil da mal gerade ein Angebot ist oder so. Aber in der Regel ist das ja schon so, dass man bei Amazon meistens schon nicht zu viel bezahlt. Ne? Gibt auch mal hier und da mal eine Ausnahme. Ja, also Mega-Events und so weiter, da kaufe ich dann eigentlich so fast gar nichts. Also ich bin auch hin und wieder gerne auf Mega-Event. Aber dass ich da jetzt irgendwie so Zubehör kaufe, letztendlich hat man ja auch alles irgendwann. Ne? Man fängt ja am Anfang an, dann kauft man ja doch gleich ziemlich viel auf einmal. Das ging ja mit der Kletterausrüstung ja auch so. Ne? Also ja, du willst jetzt gerne klettern und ja, ich kaufe mir erstmal einen Gurt. Ne? Und dann hat man erstmal einen Gurt, man hat dann einen Kollegen, wo man da mit kann zum Klettern und so weiter. Und die sind dann schon froh, wenn man seinen eigenen Gurt hat, damit die ihr dann nicht verstellen müssen. Und dann geht das aber ratzfatz weiter. Dann will ich ein eigenes Seil, dann will ich einen eigenen Karabiner und dann hat man innerhalb vom Vierteljahr hat man dann doch eine komplette Ausrüstung gekauft letztendlich. Ne? Mhm. Und dann das Ganze nochmal 2, weil meine Frau natürlich dann auch noch ihre eigene Ausrüstung haben wollte. Und mittlerweile liegt das Ganze so ein bisschen unbenutzt im Keller. Ist ein bisschen schade, aber verkaufen und so mögen wir irgendwie auch nicht so wirklich. Ne? Man weiß ja nie, was noch kommt. Ne?
Ja, aber gerade die Kletterausrüstung, die wirst du ja nicht unbedingt bei Amazon gekauft haben, oder? Bist du da dann in einen speziellen Laden gegangen oder wie hast du das gemacht?
Also Kletterausrüstung habe ich teilweise ja in speziellen Kletterläden. Es gibt hier diesen, wie heißt der jetzt noch hier, von die diese Black Safe als Hausmarke haben. Wie heißen die noch? Oh, Dotti. Mach doch mal ein Skript.
Das gibt's bei uns nicht.
Das ist jetzt echt wieder doof. Ja, es gibt auf jeden Fall so einen Shop für Industriekletterer. Mhm. Und da kriegst du halt alles vom Gurt bis hier und da. Und die hatten am Anfang, hatten die sogar immer noch für Geocacher. Da konntest du dann bei Gutscheincode irgendwie Geocacher eingeben. Da gab es dann immer noch 10% Rabatt auf alles. Das haben sie mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr. Und hatte ich damals mal nachgefragt, Mensch, warum macht ihr den Rabatt für Geocacher nicht mehr? Und dann kam halt irgendwie, ja, die sind allgemein mit den Preisen runtergegangen, weil das ist für die einfach effizienter, weil die Leute vergleichen wirklich nur noch Preise. Und wenn sie dann diese 10% geben, wenn sie es gleich auf dem Hauptpreis machen, kaufen Leute halt mehr bei denen noch irgendwie. So war die Antwort so ungefähr.
Mhm. Ja. Hast du dann am Anfang auch einen Kletterkurs gemacht oder hast du dir das Learning by Doing beigebracht?
Das habe ich, wenn jetzt auch ganz viele hier mit mir schimpfen werden, wahrscheinlich, die das hören. Ja, man hat ja so einen Kollegen, der anfängt, der hat übrigens, kommt aus Flensburg und hat auch einen Wohnwagen, der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch vom Podcasten. Ich soll seinen Namen aber nicht nennen. Ne?
Ist er schüchtern plötzlich. Ja,
wahrscheinlich hat er nicht Lust, jedem noch das Klettern beizubringen oder so. Ja, und dann hatte ich nachher viel mit den Namen, darf ich glaube ich nennen, den Buckwheel, der ist bei den Cachern glaube ich auch, mit der Smüller 2000 aus Flensburg. Das sind auch ganz große Coiner, daher wird der eine oder andere die wahrscheinlich kennen. Da hat der Jan mir unheimlich viel beigebracht beim Klettern und da bin ich noch echt noch dankbar drüber. Und er ist wirklich sehr, Sicherheit steht bei ihm an erster Stelle und so weiter. Deswegen dachte ich nachher auch, ich brauche keinen Kurs, die erzählen mir auch nicht so viel mehr. Mhm. Wie es jetzt natürlich nachher aussieht mit Höhenrettung und so weiter, wenn da oben wirklich mir irgendwas passiert und so weiter. Aber ja, so ein bisschen Risiko ist da halt bei. Man weiß ja, was man tut. Man geht irgendwie einen Baum hoch, 20 Meter, um irgendwie eine kleine Dose da zu finden. Also das Risiko muss man sich ja schon bewusst sein, was man da macht. Ne? Mhm. Aber es macht halt auch einen irrsinnigen Spaß. Nur wie gesagt, momentan gibt es ja halt wenig T5er, also neue kommen hier irgendwie gar nicht mehr raus, so richtig. Und ja, und man sagt immer, das Klettern macht doch Spaß, es muss nicht unbedingt in die Dose liegen, man kann ja auch so mal auf dem Baum klettern, aber irgendwie fehlt da dann doch das Ziel. Ne? Dann klettert man irgendwie so einen Baum hoch und sitzt dann da oben und sagt so, ja, schöne Aussicht und klettert dann wieder runter. Da fehlt dann irgendwie doch das Ziel.
Wie wirfst du das Seil ein? Hast du da irgendein Hilfsmittel, irgendeine Schleuder oder machst du das von Hand?
Da habe ich mir eine Schleuder aus so einer Gardena. Oh, jetzt wird wieder geschimpft mit mir. Ja, wir haben uns diese Gardena-Stangen für diese Gartengeräte, die so eine Teleskopstangen. Mhm. Da haben wir dann oben, es gibt so eine Hacke irgendwie, die kann man so auseinanderbiegen. Und dann haben wir diese Wasserbombenschleudern gibt das. Die gibt es bei eBay irgendwie für 12 €, dann so relativ dicke Gummis, die da oben rangebaut. Das war damals auch so ein Projekt von mehreren Leuten. Das war in diesem GCRN, kennt ihr wahrscheinlich hier, die Leute, die aus dem Norden kommen. Und da war in dem Forum, da wurde es dann auch thematisiert, diese Dinger, wie man die baut, diese Schleudern. Und da haben dann relativ viele sich die gebaut. Und die sind eigentlich echt gut. Und ich habe da nie ein Problem mit gehabt, dass da irgendwie ein Gummi gerissen ist oder irgendwie sowas. Also auch in Foren waren natürlich alle davor, macht keinen Blödsinn, baut euch die Dinger nicht. Es ist zu gefährlich, wenn da was reißt und so weiter. Kann ich auch nur verwarnen, mach das bloß nicht, auf Nummer sicher zu gehen. Aber also ich habe das Ding immer benutzt und immer gute Erfahrungen mitgemacht. Und sie war nicht viel schlechter als die teuren Originalgeräte.
Mhm. Ja gut, da ist ja auch jeder in Eigenverantwortung. Das, was er da verwendet und bastelt und so, das muss er ja auch selber sehen, wie er
genau,
zurechtkommt.
Ganz genau.
Da darf man niemandem was vorschreiben, das ist schon klar. Aber wenn du damit zurechtkommst, wieso nicht?
Ja.
Aber du hast gesagt, ihr kommt nicht mehr so allzu oft zum Klettern.
Nee, wie gesagt, es fehlen halt die neuen Dosen. Es gibt hier oben im Kreis Landsberg-Ganförde, ich glaube, ich spreche da fast für ganz Schleswig-Holstein, ganz, ganz selten, dass wirklich nochmal ein T5er rauskommt als Klettercache. Ja, weil ich glaube, irgendwie sind hier oben, was hört man auch mehrfach, so gerade in Schleswig-Holstein sind die Reviewer wohl sehr drauf angespitzt, keine T5er ohne Genehmigung und so weiter freizuschalten. So. Es soll wohl auch unterschiedlich sein, kommt auf an, welchen Reviewer man gerät. Der eine drückt wohl ein Auge zu und winkt die durch. Und irgendein anderer braucht dann, wie gesagt, Genehmigungen und so weiter. Und ich kann die Waldbesitzer da auch fast so ein bisschen verstehen. Also, dass die nicht möchten, dass da Leute unbedingt in deren Bäumen rumtoren und,
Ja, ist auch natürlich auch oft eine Versicherungsfrage. Ja, klar. Wenn auf dem Privatgrundstück irgendwas passiert, dann ist immer das Geschrei groß und dann wird natürlich schnell da nachgeforscht, wer ist schuld und wer hätte da die Aufsichtspflicht gehabt und so weiter.
Ganz genau. Mhm.
Weil man natürlich ja auch Selbstverantwortung übernehmen sollte eigentlich, aber ja gut, so ist es halt.
Ich hatte mal selbst einen Klettercache hier, wir wohnen hier direkt am Wald, hatte ich hier im Wald gelegt, hatte einen Streck vor der Haustür irgendwie, haben auch ein paar Leute besucht das Ding, alles ganz nett. Und dann hatte sich irgendwann eine angemeldet da bei gc.com mit 0 Funden und schrieb mich dann an und sagte, ja, er wäre hier der Waldbesitzer, war heute im Wald, da hat er irgendwie Holz beiseite geräumt und so weiter. Und da hat er irgendwie so auf Leute getroffen, die auf den Baum geklettert sind. Und er hat die dann angesprochen und gesagt, was sie denn da machen. Und die waren dann so ehrlich und haben gesagt, die machen Geocaching irgendwie. Und um meine Kontakte abzukommen, hat er sich dann da angemeldet. Und er möchte mich doch bitte bitten, dass ich den Geocache da wegnehme. Er möchte das nicht und so weiter. Und dann, ja, habe ich mich bei ihm auch entschuldigt, dass ich so ein bisschen blauäugig rangegangen bin, ohne ihn vorher zu fragen und so weiter. Und habe den Cache dann natürlich auch runtergeholt und direkt archiviert.
Mhm. Ja, aber Das ist ein schöner Umgang miteinander. Also da gibt's ja bestimmt auch andere Situationen, wo nicht so glimpflich ausgehen. Also das war ja auch nett von dir, dass du dann da sofort reagiert hast. Ich könnte mir vorstellen, dass doch der eine oder andere Geocacher das dann nicht einsieht. Und vor allem, dass er so nett war, sich da extra die Mühe zu machen, sich anzumelden und Kontakt zu dir herzustellen. Das hätte er ja auch anders lösen können.
Das hätte auch anders lösen können, ja. Ja. Aber das war schon, ja, passte einfach. Ich habe mich zwar ein bisschen geärgert, weil der hing noch nicht lange da und fast direkt vor der Haustür und ja, aber naja, ist halt so. Da muss man dann die Vernunft walten lassen. Ne?
Ja, wenn du jetzt einen neuen legen wolltest, würdest du dann auf den Besitzer des Waldes zugehen und ihn fragen? Glaubst du würdest dann eine positive Antwort bekommen?
Also ich würde ihn wahrscheinlich dann fragen. Ich würde wahrscheinlich keine positive Antwort bekommen. Und deswegen habe ich für mich eigentlich auch den Entschluss gefasst, wie viele andere wahrscheinlich auch. T5er Baumcaches gehe ich nicht mehr bei. Die, die ich habe, versuche ich am Leben zu halten. Und neue, nö, eigentlich nicht. Und das geht, glaube ich, vielen so und deswegen gibt es halt auch nicht viele neue. Ne?
Ja, so sind wir jetzt doch ein bisschen abgeschweift, aber es war doch interessant zu hören, dass du, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der einen eigenen T5er hat, also von dem her musste ich die Chance jetzt gleich mal nutzen und ein bisschen nachhaken.
Ja, dafür bin ich doch da.
Hast du noch irgendwas zum Thema Ausrüstung? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir da noch behandeln könnten oder mit reinnehmen könnten?
Auch nicht. Also wir haben jetzt schon relativ viel angesprochen, denke ich mal. Das ging ja schon ein bisschen über Standard hinaus. Was natürlich so, ich weiß nicht, ob das, ist das eine Ausrüstung, so wie vernünftige Wanderschuhe und so eine Geschichten? Weil wenn man meine Wandercaches macht, also von 17 bis 20 Kilometern, sind ein paar vernünftige Schuhe und so auch schon vernünftig. Aber das ist normale Ausrüstung, das ist, hat nichts direkt mit Geocaching zu tun. Wer gerne wandert, der wird vernünftige Schuhe haben und so weiter, ne?
Das hast du eine spezielle Wanderkleidung? Bist du auch so ein Engelbert Strauß-Fan oder sowas, wie jetzt viele tragen? Oder hast du Jacken, wo du bevorzugst?
Gerade für diese LPC-Touren bin ich auch ein Engelbert Strauß-Fan, ja. Und wenn ich aber wandern, ja, weil das sind irgendwie die Kleidung, da kannst du wirklich viel mitmachen, da kannst du wirklich mal durch Dreck mitgehen. Sie sind sehr robust, sie sehen auch noch relativ gut aus, der Preis stimmt und die Qualität, finde ich, also da haben viele Taschen an den Hosen, die haben vorne Taschen an den Seiten, Taschen mit Reißverschluss, Taschen mit Knöpfen, also sind ja sehr vielseitig, die Hosen und will da jetzt keine Werbung für Engelbert Strauß machen, aber ich finde so gerade für so eine Geschichte ist das schon ganz nett, ja. Mhm. Und so zum Wandern habe ich dann halt richtige Wanderhosen halt an, ne?
Hast du hohe Wanderschuhe oder niedrige?
Ich habe diese Knöckelwanderstiefel von Hanwag, habe ich welche, ja. Ja, ich fühle mich da so ein bisschen, gerade wenn man mal so ein bisschen querfällt ein irgendwie oder auch in Borch, wo wir in den Bergen im Urlaub waren oder so, da sind so diese Knöckelschuhe doch schon ganz angenehm. Mhm.
Gehört zu deiner Ausrüstung auch sowas wie Zeckenabwehrmittel irgendwas? Hast du da auch was dabei?
Nee.
Oder Desinfektionsmittel oder sowas?
Also ich habe ein Zeckenabfanggerät habe ich dabei. Das ist unser Hund.
Okay.
Der nach Geocaching-Touren schon gerne mal voll mit Zecken ist. Aber ich selber muss auch sagen, ich habe bisher ein, zwei gehabt oder so. Ich bin auch nicht so ganz anfällig, meine Frau und Kinder zum Glück auch nicht. Und ja, aber es ist hier oben wird auch immer mehr mit Zecken. Ne? Es ist nicht so, dass die, wie bei euch da unten, sind die ja schon relativ gefährlich, diese Zecken. Durch dieses ganzen Krankheiten, die man da bekommen kann von. Aber ich habe da nichts mit, also kein Spray, kein nix.
Und auch kein Mückenspray oder Desinfektionsmittel oder irgend sowas hast du nichts dabei? Ja. Hast du einen Erste-Hilfe-Kasten oder irgendwas dabei?
Ich habe so ein ganz kleines Erste-Hilfe-Pack habe ich da in meiner Tasche drin. Da sind da sind aber nur so eine kleine Mullbinde da drin, zwei, drei Pflaster, eine Wundauflage. Und das war's, glaube ich, auch schon. Das ist halt nur so wirklich, wenn man irgendwie mal die Kinder fallen mal hin oder man selber oder so Knie blutet ein bisschen was rummachen und fertig, ne? Also. Ansonsten, wenn das Auto nicht zu weit wegsteht, hat man da auch noch den Ersthilfekasten drin, um ein bisschen mehr zu holen an Sachen.
Ja. Wir haben so einen Erste-Hilfe-Pack fürs Motorrad dabei, weil das ist dann handlich und kleiner als das, was man normalerweise im Auto mit drin hat. Weil im Motorrad ist ja normalerweise auch nicht so viel Platz unterm Sitz und da haben wir uns eben so ein kleines Motorrad-Set mit eingepackt. Und da ist eigentlich auch alles drin, was man im Straßenverkehr jetzt bräuchte bei normalen Unfällen. Und das haben wir dann mit im Rucksack dabei. Das nimmt nicht so viel Platz weg. Das ist ganz angenehm.
Pflaster natürlich auch immer. Ihr seid ja dann noch immer mehr mit Rucksäcken dann unterwegs scheinbar auch, ne?
Ja, den muss ich Gott sei Dank nicht schleppen. Aber der ist schon richtig schwer. Also ich würde jetzt mal so schätzen, so 4 Kilo hat der bestimmt, wenn alles mit drin ist, ja. Und dann natürlich auch immer Wasser mit dazu oder ein paar Kekse oder irgendwas, weil es ja doch mal ein bisschen länger dauern kann. Gerade Wasser merken wir immer wieder. Da denkt man, naja, man ist ja in einer Stunde zurück und dann ist daraus doch mal schnell 2,5 Stunden oder 3 geworden. Und da achten wir eigentlich schon drauf, dass wir immer genug zu trinken mit dabei haben, damit uns sowas nicht passiert.
Und der trägt dann der Herzallerliebste den Rucksack, ne?
Der darf dann den Rucksack, aber ich habe ihm auch schon ab und zu mal helfen dürfen, wenn ich nämlich in meinem Beauty Case, wie er es immer so schön nennt, doch mal irgendwas drin hatte, was eben nur Frau mit dabei hat und wo man dann doch irgendwas umfunktionieren konnte und so die Dose gehoben hat. Also ich war dann auch nicht so ganz unnütz dabei. Ich sage immer, ich bin the brain. Ding, ne? Ja, eben.
Mit dem Wasser unterschätzt man oft. Das haben wir auch schon öfter mal gehabt, dass man dann auch gerade da, wo wir da, wie gesagt, bei euch da unten waren, wenn man echt so eine Wandertour macht in den Bergen, da kommt ja nichts, ne? Also hier kommt immer mal irgendwo ein Restaurant oder eine Tankstelle oder irgendwas. Und da bist du dann wirklich auf dem Weg und da kommt nichts. Und das eine hatten wir auch irgendwie nur, die 2 Liter Wasser mit für 3 Leute irgendwie. Und dann mit dem Mal wird das dann warm und die Sonne kommt raus und du bist am Schwitzen und trinkst und mit dem Mal wird das dann knapp, wo du dir schon sagst so, Mist, unser trinken es gleich alle, ne? Und dann kam da zum Glück irgendwie so eine Alm da und der nahm dann da zwar für 1/2 Liter Wasser da irgendwie utopische 3 Euro oder sowas, aber egal. Erstmal auf Klo, unsere Zelda-Flaschen wieder voll gemacht und bei ihm noch 2 Flaschen Zelda gekauft, damit auch ein bisschen was hatte für seine Kasse da. Und dann weiter, ne? Aber das unterschätzt man wirklich so, Wasser mitnehmen und sowas, weil es ist halt Gewicht, das soll man eigentlich vermeiden, ne? Aber es ist wichtig.
Ja, genau. Aber es ist wichtig, ja. Also nehmt ihr Plastikflaschen mit. Du hast jetzt nicht so einen Beutel, den man da auffüllen kann oder sowas, das hast du nicht dabei.
Nee, also ich habe Plastikflaschen.
Es gibt ja auch so Trinkbeutel.
Ja, diese Trinkblasen, ne? Ja, nee, ich habe immer normale PET-Flaschen mit, ja.
Da siehst du aber ja doch noch ein bisschen was zusammengekriegt.
Ja.
Dann hoffen wir mal, dass die Hörerinnen und Hörer da eine Anregung gefunden haben, was bei ihnen noch ein bisschen aufgestockt werden sollte. Weihnachten ist ja leider schon vorbei, aber sowas kann man ja immer mal wieder gebrauchen.
Oder wir finden noch in den Kommentaren, was uns fehlt.
Genau.
Das kann auch mal passieren.
Genau. Deswegen die Aufforderung an dieser Stelle wieder, schreibt uns in euren Kommentaren, was ihr so dabei habt oder was vielleicht wir jetzt aus den Augen verloren haben, was noch wichtig wäre. Wir sind dafür Anregungen jederzeit gerne zu haben.
So ein Lockpicking-Set hast du auch nicht, oder?
Doch, tatsächlich. Haben wir eins? Haben wir ein Lockpicking-Set?
Ha, jetzt hab ich dich.
Wir haben zwischen den Jahren ein Lockpicking-Cache gemacht. Wo kam denn das Set her? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß nicht, ob wir ein eigenes haben oder ob wir uns das ausgeliehen haben. Hast du eins dabei?
Nee, ich habe sowas gar nicht. Ich habe es beim Bekannten mal probiert, mal so ein bisschen. Das macht auch relativ Spaß. Aber es gibt hier auch, heute durch Zufall kam einer raus, ein T5, D5 sogar mit Lockpicking. Am Ende stand im Listing drin, am Ende wird Lockpicking gewünscht und ist auch erforderlich irgendwie. Also gut gemacht, man fährt nicht umsonst, macht den Multi nicht umsonst und kommt am Ende nicht ans Final. Aber ich habe kein Lockpicking-Set. Also wenn, müsste ich den auch mit Bekannten machen, weil ich werde mir auch nicht extra eins kaufen dafür irgendwie. Aber da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Cacher-Kollegen, die sowas haben und dann...
Wobei das Zeug auch nicht teuer ist, glaube ich. Da gibt es auch schon um die 10 Euro ein ausreichend großes Set, glaube ich.
Ja, ich glaube, das kommt dann aber auch darauf an, wie teuer das Schloss ist, was du aufmachen sollst. Ne? Ich glaube, wenn da was Vernünftiges hängt, dann hast du auch schon ein bisschen dran zu knacken. Ne?
Ich dachte, es kommt eher auf die Technik an.
Ja, auch. Und auch um die Sachen. Wir hatten das beim Bekannten gesagt, er hat immer so Übungsschlösser. Und so ein Übungsschloss, die sind auch so gemacht zum Üben. Also damit, du brauchst auch irgendwann dein Erfolgserlebnis, glaube ich. Daraufhin sind die getrimmt. Die gehen relativ schnell, relativ einfach auf. Und dann hat er aber noch ein vernünftiges Markenschloss von Arbus und so da. Und da haben wir schon so ein bisschen lange darum gespielt, dass wir das aufhatten. Wenn ich mir vorstelle, dass bei diesen Temperaturen aktuell irgendwo, wo der Wind pfeift draußen. Ja, das ist schon ein bisschen, ne?
Das ist eine Herausforderung.
Ja, genau. Aber ich habe, wie gesagt, kein eigenes Set.
Also wir haben auch jetzt so ein Übungsschloss gesehen, also bei einem Cache, und das war auch noch durchsichtig. Also du hast dann auch noch gesehen, was du tust. Das war dann relativ einfach. Und da konnte man sich mal ein bisschen rantasten und schauen, wie das überhaupt funktioniert. Ist auch eine spannende Sache, aber ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht immer gemacht haben. Ich mag auch diese Outdoor-Rätsel, die zu lange in der freien Natur aufhalten, mag ich auch nicht so besonders gerne. Typisch ist ja diese Flasche, wo das Logbuch innen drin ist und du musst versuchen, aus der Flasche das Logbuch rauszuholen. Das ist auch immer so eine bisschen knifflige Sache, und da kann man locker mal eine Stunde verbringen, und das ist ehrlich gesagt nicht so meins. Also dann bewege ich mich doch lieber in der freien Natur, laufe und finde dann noch ein bisschen was Einfacheres am Ende der Runde.
Das hat man leider auch oft bei Multis, ne? Bei richtig guten Multis eigentlich, die dann aber zu viel wollten. Und wirklich zu komplizierte Sachen, und wo man dann plötzlich irgendwelche RAL-Codes an Farben braucht und kein Internet und all so eine Geschichte. Ne? Also das finde ich auch mal so ein bisschen, wo ich immer denke, Leute, Mensch, eigentlich, ne, ist das schon ein bisschen viel Fachwissen, was man da braucht, oder Fachtabellen. Das hat halt nicht jeder mit. Mit dem Handy, da kann man immer noch mal viel ergoogeln an Ort und Stelle, aber meistens ist ja so in der Walachei, wie das so schön bei uns hier im Norden heißt, ja, kein Handyempfang so gut da, ne?
Ja, das ist dann blöd, wenn man dann darauf angewiesen ist.
Ja, genau. Und wenn du dann wieder nach Hause musst, nächstes Mal an Station 7 dann erst weitermachen musst und so weiter, das ist dann schon immer so ein bisschen dumm.
Aber dafür, das ist eine geniale Überleitung, die du mir gerade gibst, dafür gibt es ja jetzt das neue Geocaching 2 Heft. Dankeschön für die Überleitung. Ja. Wir haben nämlich vom Konrad Stein Verlag das neue Geocaching 2 Taschenbuch zugeschickt bekommen, wofür ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Dieses handliche Büchlein ist nämlich nur 128 Seiten dick und kostet 9,90 €. Und es geht darin hauptsächlich um das Lösen von Mysteries. Also werden da zum Beispiel verschiedene Geheimschriften und Zeichen vorgestellt. Es wird auch der Umgang mit Barcodes und Ähnlichem erklärt. Und es wird auch auf diverse Programmhilfen eingegangen, die man vielleicht irgendwann in irgendeinem versteckten Hinweis im Listing oder in Bildern gebrauchen könnte. Also ich habe das Buch jetzt mal noch nicht ganz, also bis zur Hälfte ungefähr durchgelesen und habe dafür schon sehr viel rausziehen können. Also es ist eben ein Begleiter fürs Mysterielösen am PC, aber eben auch im Outdoor-Bereich. Und das fand ich dann doch sehr interessant, denn wenn man wirklich mal in der Wildnis steht und kein Handy dabei hat, dann kann man das Büchlein zur Hand nehmen, das wirklich nicht sehr schwer ist und in jede Außentasche eines Rucksacks passt und kann es dann eben mal zur Hilfe nehmen. Es hat auch viele interessante Informationen zum Gebrauch vom GPS-Gerät. Das fand ich auch sehr interessant. Ein paar Sachen kamen mir zwar schon bekannt vor und die hat man dann auch im täglichen Gebrauch immer wieder mal im Wald benutzt. Aber es gibt auch neuere Sachen, die ich eben so noch nicht kannte. Und da ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, das Büchlein im Vorfeld mal genauer durchzulesen und nicht erst, wenn man dann schon im Wald steht und sein GPS in der Hand hat und dann fällt einem plötzlich ein, dass man irgendwelche Codes umstellen müsste oder irgendwelche Koordinaten umstellen möchte und man weiß nicht mehr, wie das geht. Also da wäre es sicherlich sinnvoll, das Ganze im Vornherein mal durchzulesen. Ich habe es wirklich nur immer so 3 Seiten, 4 Seiten davon gelesen, dann musste ich unterbrechen, musste dann ins Internet gehen, musste das überprüfen und mal gucken. Es ist auch in dem Büchlein ein Beispiel-Cache gelegt worden, den man dann aufrufen kann und anhand dessen man so ein paar Funktionen austesten kann. Das fand ich auch sehr interessant, dass das mit an die Hand gegeben wurde dem Leser. Und alles in allem fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin allerdings, wie gesagt, noch nicht ganz durch, weil es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Es ist unglaublich, wie viel Informationen so ein kleines Büchlein überhaupt beinhalten kann. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit in den Rucksack nehmen würde, weil, wie ich gerade vorhin angesprochen habe, ich mag es nicht unbedingt gerne, dann in Feld und Flur zu stehen und noch lange an irgendeiner Lösung rumzukniffeln. Das ist jetzt nicht unbedingt die Art des Cachens, wie ich es mag. Aber, jetzt fällt mir auch das Buch noch runter, weil ich es hier gerade in der Hand habe. Aber auf jeden Fall ist es eine interessante Lektüre, um sich da einfach mal ein paar Anregungen und Lösungswege ins Gedächtnis zu rufen. Kann ich nur empfehlen. Wir haben es hier. Wir werden es dann an unserem Dönerstag mitnehmen und dann an einen unserer Teilnehmer verlosen, der dann da das Glück hat, das Buch von uns zu bekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal an den Verlag, dass wir das Buch testen konnten, durchlesen konnten. Und ja, genau, das war's. Also wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Hast du so eine Outdoor-Lektüre? Hast du diese Heftchen auch schon durchgelesen?
Nee, das habe ich noch nicht. Also ich habe wirklich Code-Tabellen und so weiter, wenn aus dem Internet oder irgendwelche Apps oder so. Aber so richtig auf Holz habe ich sowas nicht.
Okay. Hast du etwas, was du dann offline lesen kannst, oder musst du dein Internet haben, wenn du das bei deinem Handy mit dabei hast?
Also bei dieser GCC-App kann man ja viele Codes und so weiter, kann man da wirklich offline machen.
Mhm.
Ja, also.
Also bist du dann auch nicht auf Internet angewiesen?
Nö, nicht wirklich, nö.
Nee. Löst du gerne Mysteries, wenn du zu Hause sitzt und vom PC?
Ja, teilweise schon, ja. Aber es muss, wenn ich den aufmache und den lese, muss ich irgendwie eine Idee haben, wie ich da rankomme. Und es darf auch nicht zu viel Fachwissen drin sein. Ich finde, es gibt teilweise Mysteries, wenn ich da erstmal eine Programmiersprache lernen muss, um überhaupt auf die Idee zu kommen, wie ich an die Koordinaten komme. Und wenn ich diese Programmiersprache nicht kann, von vornherein da keine Chance habe. Und das nachher nur noch Mysteries sind, wo die Koordinaten auf irgendwelchen Events getauscht werden und so weiter, dann ist irgendwie auch der Sinn an den Mysteries vorbei, finde ich. Also ich finde, das sollte schon immer so ein bisschen lösbar sein.
Mhm. Und wenn du so einen Cache nicht lösen kannst, so ein Mystery, holst du dir dann Hilfe oder lässt du den einfach links liegen und machst den dann einfach nicht?
Also damals war ich ja noch so, dass meine Homezone aufgeräumt sein musste. Also hier durfte weder noch ein blaues Fragezeichen, noch eine gelbe, noch eine grüne Kiste liegen. Davon bin ich Gott sei Dank weg. Kann die Dinger jetzt auch einfach mal liegen lassen. Aber damals war das schon so, dass ich mir da doch entweder Tipps geholt habe oder auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch mal eine fertige Koordinate, habe ich auch mal angenommen damals, ja.
Mhm.
Ja.
Aber jetzt nicht mehr.
Nö, jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt, ich gucke sie mir an und wieder, ich finde da einen Lösungsweg oder einen Zugang zu dem Rätsel zumindest. Und wenn ich das nicht finde, mache ich das wieder zu, mache ihn vielleicht irgendwann nochmal wieder auf. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich da jetzt irgendwie, ich sag mal, so ein Tüdelchen das Schummeln anfangen muss.
Mhm. Aber so Mystery-Gemeinschaften, so Rätselgemeinschaften oder sowas gibt es bei euch oben nicht?
Da gibt das, glaube ich, auch. Aber da bin ich, so heiß bin ich dann letztendlich da auch wieder nicht drauf irgendwie da.
Mhm.
Das so. Ist ganz
ja,
nett.
Ja, das geht uns...
So, aber, ja.
Ja, das geht uns ähnlich so, muss ich auch sagen. Also die Fragezeichen, die bei mir hier um die Homezone drumherum liegen, die interessieren mich dann auch nicht mehr. Wenn ich da mal drauf gucke, Zeit habe, Lust habe und dann, sage ich mal, die ersten 10, 15 Minuten habe ich jetzt keinen Ansatz, dann lasse ich es meistens völlig fallen. Da ist mein Herz allerliebster schon mehr dahinter, der beißt sich dann schon eher da rein, aber ich lasse das relativ. Dafür gibt es einfach zu viele Caches. Da kann ich lieber irgendwo ein Multi machen und habe mehr davon und bin draußen. Aber die Mysteries interessieren mich jetzt auch nicht mehr so. Genau. Aber wie gesagt, das Büchlein, das bietet wirklich ganz, ganz viele, unfassbar, wie viele Informationen da in diesem kleinen Buch drin sind. Von Chiffre, von Steganographie, um Gottes Willen, das habe ich ja noch nie gehört. Und also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wer es mag und wer auf Mysteries steht, das ist auf jeden Fall ein Lesetipp.
Steganographie, das war doch das, wo die Chords in Bildern versteckt sind und so weiter, ne? Oder? Wie war das? Glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Nee, egal.
Habe ich dich jetzt angefixt? Musst du es jetzt doch wissen, wie es geht?
Nee, ich habe sowas, glaube ich, schon mal gehabt, denke ich. Aber
okay.
Ja. Aber das ist halt
eben. Aber nicht.
Ja, erzähl.
Nee, mach du.
Ich sag, bei den Mysteries ist das halt wirklich viel, dass einige die halt wirklich gar nicht selber lösen, sondern die benutzen Mysteries in der wie Tradis, wo sie von anderen die Lösung haben. Und das merkt man spätestens dann, wenn man wirklich mal einen Tipp von irgendeinem haben will und schreibt den mal an und sagt, Mensch, pass mal auf, du hast vorgestern den Mystery da irgendwie gefunden, kannst du mir mal einen Tipp geben? Und manchmal, also ich habe es schon gehabt, so dreist, da kamen Dreckkoordinaten zurück, ohne großen Text, einfach hier, Bombs, und dann die dann, ja, weil die Leute, die waren doch dann selber nicht da, da können wir doch erzählen, was sie wollen, und die wissen auch gar nicht, wie man das Rätsel löst, die tauschen einfach diese Koordinaten. Aber, ja, ob das zum Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht, aber wer den Punkt dringend braucht und das Fragezeichen aus Home zu muss, bitte sehr, cachen und cachen lassen.
Genau, cachen ist Ansichtssache. Dein eigener Cache-Tipp. Du weißt ja sicherlich, dass jeder von uns auch immer einen Cache-Tipp mitbringt. Dein Cache-Tipp wird dann demnach kein Mystery sein, nehme ich jetzt mal an, oder?
Nee, mein Cache-Tipp. Nee. Oh, ich habe da da lange so ein bisschen drauf rumgegrübelt. Ich hatte bei GSAK, was ich ja gerne nutze für meine Dosengeschichten, meine gefundenen Datenbanken nach Favoritenpunkten sortiert und so weiter. Und ich habe schon so viele schöne gemacht, dass ich da auch keinen so wirklich rausheben möchte oder dadurch irgendwie einen anderen schlechter stellen. Aber so soll es ja auch nicht gedacht sein eigentlich. Und letztendlich dachte ich mir, weißt du was, Allgäuer Geocache-Podcast, das geht um Berge. du hast da was Schönes. Allerdings ist der Cash von mir selber. Ich will ja nun, dachte auch so, Mensch, kannst du das machen? Kannst du wirklich Eigenwerbung machen? Aber ich dachte, in diesem Fall passt das einfach für einen Allgäuer Geocaching-Podcast. Und zwar ist das Skalars Wandercache, die Hüttner Berge. Ja, den GC-Code ist GC66PYK. Der geht 17 Kilometer durch unsere Hüttner Berge hier in Schleswig-Holstein. Man kommt auf den Gipfel vom Aschberg, der mit 97,7 Meter betitelt ist. Da steht auch noch ein... Lachst du jetzt über unsere Berge dort? Nee. 97,7 Meter, das ist nicht zu unterschätzen. Na? Und da oben steht dann so ein Bismarck-Denkmal noch, ist noch ein nettes Café, wo man noch was trinken kann. Ja, du lachst immer noch. Du musst mal die Logs lesen von dem Cache. Es gibt viele norddeutsche Feldweg-Cacher, die doch sehr erschöpft sind nach diesem Multi. Aufgrund der Wegstrecke und auch der Höhenmeter. Ne?
97, sehr schön.
Ja, und deswegen dachte ich, dieser Hüttner Berge-Cache, der passt einfach so ein bisschen in den Allgäuer Geocaching-Podcast. Und deswegen habe ich da mal eine eigene Empfehlung gemacht und ja, ansonsten hätte ich irgendwas anderes rausgesucht. Aber ich dachte, das passt einfach.
Okay, wie groß ist die Dose, die man dann zum Schluss findet?
Das ist eine Regulardose.
Okay, und wie hast du die DT-Wertung angegeben?
D-Wertung ist, glaube ich, D3, T4, glaube ich. T4 aufgrund der Länge. Und D3
also, ich dachte halt wegen den 97,7.
Wegen den Höhenmetern, ja, dort
hier. Ja, da kann man ja, vielleicht kriegt man keine Luft mehr da oben oder so.
Also ich merke schon, ich habe die richtige Cash-Empfehlung rausgesucht. Du bist amüsiert, der eine oder andere Hörer vielleicht auch. Na, dann passt das ja.
Sehr schön.
Ja. Ja.
Wie lange braucht man dann ungefähr dafür?
Oh, also so 4-5 Stunden sollte man ganz gerne einplanen, ja.
Mhm, okay. Moment, das ist ein Multi. Wie viele Stationen sind das dann?
Oha, 11 oder so. Kann ich dir jetzt gar nicht ganz genau sagen. Jetzt überrascht ich, ich habe das Listing jetzt nicht aufgeklappt hier, aber ich habe jetzt 4 Wandercaches, deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau welcher hat.
Aber sind das dann Ablesestationen oder hast du da irgendwas hinterlegt?
Das ist so, dass ich, also den, als ich den abgelaufen habe, habe ich Bilder gemacht von Stationen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel irgendwie ein Schild oder so irgendwie fotografiert, habe dann nachher davon so eine Collage gemacht, wo die ganzen Bilder sind. Mhm. Und man macht es in diesen Cache, habe ich dann so einen GPS-Track zur Verfügung gestellt über gypsies.com, die man dann runterladen kann auf sein GPS-Gerät, wenn man will. Denn, wie sagte der eine so schön unterschrieb, das ist ja ein Service, das ist ja Cachen wie auf Schienen bei dir. Weil man kann einfach diesen Track nachlaufen. Ja, und man muss dann halt einfach an der Stelle, man hat Koordinaten von einzelnen Stationen und kommt dann an der Station A an und muss dem dann ein Bild zuordnen. Welches Bild finde ich da? Mhm. Und aufgrund dessen findet man nachher das Finale dann, ja. Und es ist halt unterschiedlich bei, wie gesagt, ich habe 4 von diesen Wandercaches da. Der eine hat 11 Stationen, der andere 14, 17. Aber alle auf die gleiche Sache gemacht, alle die Stationen, Bilder. Das Gute ist, die Dinger sind fast unverwüstbar. Ne? Also du hast keine ewige Wartung damit. Versteckst jetzt überall eine Station, fehlt mal hier eine Dose, da ist mal was feucht. Und so hast du relativ wenig Arbeit damit. Und ich fotografiere eigentlich auch immer so richtig markante Sachen, wo ich eigentlich immer denke, wenn ich davor stehe, steht das hier in 5 Jahren noch? Ja, es steht hier in 5 Jahren noch. Und bin da aber auch schon einmal überrascht worden, das war ein riesen Findling, der da im Wald lag. Und ich dachte mir, diesen riesen Stein, der wird hier ewig liegen in diesem Wald. Und du weißt, was kommt, ne? Mhm. Irgendwann kam Lock, ja, ich habe zum Glück alle anderen Stationen gefunden, konnte deswegen das zuordnen, die Station fehlt, nicht gefunden. Mhm. Ich denke, ja, ist richtig, Kollege. Ich bin ins Auto gesetzt, ich wusste ja, wo die Station ist, dahin gefahren. Siehe da, große Treckerspuren. Der Findling war weg. Unglaublich. Da hat irgendeiner diesen riesen Stein aus dem Wald gewühlt. Aber na gut.
Warum das denn?
Ja, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber das war wirklich, oder ich denke, und der war nicht klein, der Stein. Also da musst du wirklich schon irgendwie mit einem Trecker und einem Seil und, also unglaublich. Aber naja.
Ja, wer braucht denn so einen Stein? Der kann doch nicht verbaut werden oder irgendwas. Wer klaut denn so einen Stein? Wer braucht sowas?
Keine Ahnung, ob da sich jetzt einer in den Garten stellt und eine Sonnenuhr draus macht oder was. Ich weiß es nicht.
Sensationell.
Ja, das war wirklich, das ist ja cool. Also, ja. Gut, dann hatte man schon mal ein anderes, irgendwie so ein Schild, was einen Reitweg macht, dass da mal das Schild abgebrochen war und einer dann schrieb, Mensch, das ist irgendwie kaputt oder so, aber ja, deswegen, man kann es nachher, wenn man von den 11 Stationen zum Beispiel jetzt 9 gefunden hat, kann man das ungefähr zuordnen, damit man an die Koordinaten kommt, also man läuft den Weg nicht vergebens. Ne? Das finde ich so mal wichtig, also wenn man so eine Strecke läuft, das für viele ja nun doch schon eine kleine Herausforderung ist, soll man am Ende auch belohnt werden mit der Dose. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ich mag solche Bilderrätsel. Das unterhält mich auch immer sehr. Das finde ich schön, sowas.
Ja, du bist herzlich willkommen im Norden, Dottie. Da kannst du mal richtige Berge sehen.
Ja, ob das nicht zu hoch wird dann da für uns, ja, aber weiß ich nicht. Ja,
komm dann auch nochmal mit zur Cash-Wartung.
Super, dann danke ich dir für deinen Tipp. Mein Cash-Tipp führt uns in die Nähe von Dachau, denn wir waren im vergangenen Dezember bei Engelbert Strauß, waren da ein bisschen shoppen und das Ganze haben wir dann verbunden mit ein bisschen Cashen. Und da sind wir eben in der Nähe von Dachau zu dem Cache gefahren. München, Mainz, Meilenstein. Mit der GC-Nummer GC5M1K1. Der Cache hat 70% Favoritenpunkte. Am Ende wartet eine Small-Dose auf einen. Die D-Wertung ist mit 3,5 angegeben, was ich nicht so ganz verstanden habe. Weil bei 3,5 mache ich mir dann schon ein bisschen Gedanken, ob wir daran vielleicht scheitern könnten. Aber es war eigentlich relativ einfach. Die Terrainwertung war 2,5 und es ist ein kleiner Kurzmulti. Man muss also an der ersten Station etwas finden, was dort angebracht ist. Das ist nicht allzu schwer. Es steht dort auch dann eine Zahl drauf. Mit dieser Zahl muss man dann das Final auch schon errechnen. Und am Final erwartet dann einen dann eine kleine, nette, schöne Bastelarbeit, eine sehr schöne Konstruktion, hübsch gemacht. Und eben hat dieses Motto München-Mainz. Das Ganze ist wohl damals gelegt worden zu diesem Mega- oder Giga-Event, was das damals in Mainz war. Und in diesem Rahmen, dass die Leute, die auf dem Weg nach Mainz sind, eben noch ein paar schöne Caches machen können, ist der Cache wohl gelegt worden. Durchaus wirklich zum Empfehlen. Er ist immer noch in einem sehr guten Zustand. Es macht Spaß, ihn zu machen. Und ja, wie gesagt, meine Empfehlung in der Nähe von Dachau, GC5M1K1, München, Mainz, Mainzel, Meilenstein. Ja, das war mein Cash-Tipp. Ja, Marco, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du eingesprungen bist. Ich hoffe, ich höre dich auch noch ein weiteres Mal. Denn ich glaube, in diesem Monat werden wir Christian nicht mehr hören können. Und ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei wärst. Was sagst du dazu?
Sehr gerne. Es hat wirklich riesen Spaß gemacht, mit dir das aufzunehmen. Mal ganz was anderes. Wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt. Ja, ich hoffe, die hört auch so ein bisschen. Und ich bin gerne wieder dabei. Ich freue mich auch, dass du mich überhaupt eingeladen hast, dass du überhaupt auf mich gekommen bist. Es liegen ja fast 1000 Kilometer zwischen uns. Aber ja, die Podcast-Welt ist dann doch ein bisschen kleiner scheinbar. Ne? Man findet zueinander.
Genau. Du hast einen kleinen Ausflug ins Geocaching-Podcasting gemacht. Siehst du mal. Genau.
Ja, vielleicht machst du irgendwann auch noch mal einen Ausflug zu uns, wer weiß, in den Camping Caravan Podcast.
Ah ja, wenn das eine Einladung ist, die nehme ich an.
Ja, das kriegen wir.
Okay.
Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wir warten ab.
Also, dann da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.
Jo, tschüss.